Episode 160, Next Balloon Store. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder der Golden Boy der Podcast-Welt, Stefan Becker-Adelmann.
Hallo, Alex Stehisch.
Hallo, Golden Boy.
Bin ich ausgezeichnet worden von dir,
vom Arbeit? Naja, nachdem ihr in der Podcast-Welt nicht nur den Fußball-Podcast habt, sondern ein bisschen mehr rundherum tue, habe ich mir gedacht, so Golden Boy Awards, warum eigentlich nicht? Und wer sollte da besser drauf passen als du?
Weil ich nehme das jetzt mal, ich glaube es als Kompliment.
Sicher.
Bin mir nicht ganz sicher.
Du hast mehr als 160 Podcast-Episoden aufgenommen, weil du ja nicht nur Host von Spielfrei bist, auch noch wertvoller Gast in diversen anderen Podcasts.
Ja, stimmt.
Von dem her muss man sagen, muss mal wen geben, der da schon mehr Saisonen gespielt hat.
Ich kenne keinen. Alex Stegisch, du redest da die ganze Zeit, jetzt rede mal ich. Happy Birthday, ja, nachträglich,
Dankeschön.
Altes Haus.
Ja, so ist.
Na, ich meine, an Runden hast du gefeiert. Ich sage jetzt nicht welchen. Das kennt sich echt da draußen. Wo ist meine Kamera? Denn da draußen, den, das kennt sich hier denken. Ja. Schaut aus wie 30. Schaut aus wie 50.
Nein. Was gibt es da noch?
Keine Ahnung. Hey, Alex Stegisch, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Und danke, dass du mich eingeladen hast zu deiner Feier.
Ja, vielen Dank. Danke,
dass du gekommen bist. Ich bin gern
gekommen. Ja, war super.
Ja, ich habe was mitgebracht da.
Ja, hat mich absolut gefreut. Ja. Es war ein Potpourri an tollsten Sachen, die in der Sporttasche übermittelt worden sind, für diverse nächste Ausflüge, zum Beispiel für unsere nächste Fußballreise.
Würdest du, also ich setze da immer so auf Feedback-Kultur, würdest du sagen, so von der Wertigkeit bis zufrieden? Für das Geschenk? Sehr zufrieden, weniger zufrieden, nicht zufrieden?
Nein, sehr zufrieden. Ja? Überwältigend zufrieden gewesen. Ich habe ja das dann am ersten Blick gar nicht alles so ganz genau gesehen, was da alles drin ist. Da war ja wirklich alles drin. Von Badeschlapfen über Handtuch bis hin zu Getränken und Geld. Also,
gut, dann notiere ich für mich. Nächstes Mal kann ich ein bisschen sparen.
Ja. Beim 50er kannst du dann schon wieder. Da kannst du
noch was drauflegen. Also bei deinem 50er dann, ja.
Bei meinem 50er kannst du.
Na, auf jeden Fall, alte Sache, jetzt Spaß beiseite. Alles Gute zum Geburtstag.
Vielen Dank.
Bleib so ein großartiger Typ, wie du bist.
Das ist lieb.
Schau, dass du nicht so viel Blödsinn rest die ganze Zeit im Podcast, aber bleib so ein großartiger Typ, der du bist.
Ich gebe mein Bestes. Tu dir nicht zu frech sein, weil dein runder Geburtstag naht ja auch noch in diesem Kalender. Ja,
muss ich sagen.
So weit sind wir auseinander. Ja,
erzähl mir was ich nicht weiß. Zum Beispiel, worum geht es heute?
Nein, zuerst mal, worum geht es heute nicht? Weil wir wollten uns ja eigentlich, letzte Woche haben wir gesagt, wir treffen uns heute da, um einen Ajax-Podcast zu machen, weswegen ich halt auch ein Ajax-Trikot habe, weil ich mir gedacht habe, also umdenken, was das Thema betrifft, geht, aber ein Trikot habe ich jetzt ganz gefunden, das zu einem heutigen Thema
dazu passt. Weil jetzt sind wir ja so in unserem Podcast drinnen, dass wir mitunter vergessen, was wir vor ein paar Wochen erst besprochen haben.
Naja, vor ein paar Wochen, es sei uns zugute, die liebe Lena hat es recherchiert, es war letztes Jahr im März.
Okay, aber trotzdem.
Episode 140, für das nachher mal wollen, geht zum Ajax Amsterdam.
Auf jeden Fall sagt der liebe Alex Stegisch, hey, weißt du was, hast du gesehen, was bei Ajax abgeht? Und ich so, ja, natürlich nicht. Ja. Dann sagt der Alex Stegisch, ja, machen wir doch eine Podcast-Episode über Ajax, haben wir noch nie gemacht. Und ich sehe, Mama, das ist eine großartige Idee.
Ja.
Und bis wir dann draufgekommen sind, hey, warte mal.
Danke, Lena,
fürs Recherchieren. Offensichtlich März, 5 minutes later, sind wir draufgekommen, dass wir das schon alles machen. Also,
ultimative Fanservice. Also, es gibt halt, in dem Sinn gibt es halt, vor allem für alle, die das erste Mal da sind, gibt es die Möglichkeit, zwei Themen zu hören. Wir wollten ja eigentlich eine Ajax-Folge machen. Alle, die eine Ajax-Folge hören wollen, geht es jetzt zur Episode 140, hört euch die Ajax-Folge an und dann kommt es wieder zurück zur heutigen Folge.
Das baut ja nicht aufeinander. Also ich kann ja das zuerst fertig hören und dann 140 hören.
Ja, wie es wollen.
Okay.
Player's Choice.
Auf jeden Fall, was ich euch bitten würde da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr merkt, dass wir Sachen schon mal gemacht haben, wir es aber großartig finden in dem Moment, dass wir glauben, euch was komplett Neues zu erzählen, bitte sagt es uns nicht. Weil lasst uns in dem Glauben, dass wir komplett was Neues für uns.
Also wenn wir langsam der Demenz verfallen,
oder schnell,
weckt es uns nicht auf, lasst uns in dem Traum und in dem Glauben. Ajax haben wir abgehandelt, es geht um was anderes, und zwar geht es heute um, lieber Stefan?
Den goldenen Ball. Und zwar möchte ich erstens mal sagen, wir beide haben unsere gesamten Oberstufenkenntnisse zusammengeworfen, um zu sagen, dass mehrere goldene Bälle nicht Ballon d'Ors sind, sondern Ballons d'Or. Mhm. Deswegen danke fürs gute Anmoderieren, weil heute geht es in der Episode, wollen wir über die Besten der Besten sprechen. wie gesagt, oftmals beschäftigen wir uns ja mit den kleineren Themen oder mit, keine Ahnung, kultigeren Themen. Heute wollen wir einfach ganz richtig, richtig die, die Populismus klatschen.
Ja, so schlimm ist es nicht.
Nein, aber heute schauen wir uns wirklich, heute orientieren wir uns mal ganz um. Heute reden wir darüber, wie nervig ist eigentlich Lamine Yamal.
Oder ist vielleicht doch der Vinicius Junior
nerviger? Vielleicht doch Vinicius Junior der nerviger. Verdient sie irgendwer von den beiden den Ballon d'Or irgendwann in der Karriere? Aha. Und so weiter und so fort. Und das werden wir uns heute anschauen. Ja. Und war nicht früher eigentlich die ganze Zeit immer nur alles besser, als es jetzt ist?
Boah.
Das ist so das Thema für heute.
Ja, wie, gut, wie zwar heute, weiß ich nicht. Man sieht das Level heute ansehen können. Ich habe ein wunderbares T-Shirt von dir zum Geburtstag gekriegt. Das ist das bleibt überraschend, das ziehst du nächstes Mal.
Ja.
Passt.
Es ist ein Gag-T-Shirt.
Ein Gag-T-Shirt von aller Fans.
Ja, aber wenn man 40 Jahre alt ist, das habe ich gesagt. Wenn man einen runden Geburtstag gefeiert hat, dann kann man auch Gag-T-Shirts anziehen. Und du hast von deinem guten Freund natürlich ein Gag-T-Shirt bekommen.
Gags. Bevor wir zu unserem Schwerpunktthema kommen, Stefan, schauen wir mal, was in der großen Fußballwelt so passiert. Und passiert ist.
Ich drehe mich wie immer zum Jakob, wenn du das anmoderierst, weil ich glaube immer, dass der Jakob irgendwas dann. Also, wer ist der Jakob? Der Jakob ist der Mann hinter den Reglern.
Kamerakind Jakob.
Kamerakind Jakob. Und ich glaube immer, der Jakob wird dann irgendwas präsentieren, aber dabei bist du eigentlich du, der was sagt.
Tatsächlich. Und in dem Fall übergebe ich dir aber nur das Wort, weil während ihr bei mir großes Null stehen habt, stehen bei dir gleich drei Sachen vorbei, zumindest zu zwei Sachen auch was zu sagen haben.
Okay.
Bitte Stefan, fangen wir mit dem großen Thema an.
Wir fangen mit dem most obvious Ding an. Ja. Und wir können nicht darüber sprechen. Das geht nicht.
Wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir eigene Folge gemacht, muss man auch sagen.
Ja. Und wir haben mittlerweile eine Community und da muss ich wirklich sagen, wie wir vor x Jahren angefangen haben, habe ich mir nicht gedacht, oder ich habe es uns beiden gewünscht, aber ich habe mir nicht gedacht, dass wir mal so eine Community haben, die so lebendig ist, die wirklich relativ regelmäßig mit uns interagiert, die uns anspricht, die uns schreibt und sagt, hey, macht's das nicht mehr? Oder hey, das hab ich schon gemacht, jetzt war es in Nielentypen. Oder eben, keine Ahnung, bitte, das müsst ihr auch thematisieren. Und ein Thema, das in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gekommen ist, ist, was war eigentlich beim AFCON-Finale los?
Was war nicht los?
Was war nicht beim AFCON-Finale
aus? Wir holen aus. Wo fangen wir an?
Na, fangen wir so an. Alle diejenigen unter euch, die Fußball oder die nichts vom AFCON-Finale mitbekommen haben, muss ich sagen, ich glaube, ich konsumiere jetzt nicht so viel Fußball, was es umso cooler macht, dass sie uns zuhört.
Genau, weil dann hat es jetzt Breaking News sozusagen.
Hat es Breaking News. Also das AFCON-Finale ist komplett ausgeartet. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Detail wiedergeben, aber es war wirklich so, ich glaube, die strittigste Schlussphase eines Fußballspiels, an das ich mich erinnern kann, was dazu geführt hat, dass zwischendurch eine Mannschaft aus Protest den Platz verlassen hat, dann wieder zurückgekommen ist. Ein extrem argen Moment, wo Brahim Diaz diesen
wir fangen an. Wer hat mal gegen wen gespielt? So geht's schon
also
mal.
Also fangen wir doch alles an.
Das machen wir jetzt schon. Also
nein, wir fangen nicht. Nein, Stegisch, das wissen unsere Leute. Senegal hat gespielt gegen Marokko, gegen den Gastgeber. Letztendlich hat Senegal gewonnen. Aber wie geht's denn dir damit? Und meine Frage, setz mal voraus, dass die Leute es ungefähr gesehen
haben. Okay.
War das ein reines Referee-Thema? Also hat der Schiedsrichter einfach dafür gesorgt, dass das Ganze so aus dem Ruder geraten ist? Aus dem Ufer? Ich weiß, du hast nicht mehr.
Boah, das jetzt allein auf dem Schiedsrichter zum Schirm finde ich sehr schwierig. Hat der Schiedsrichter fatale, strange Entscheidungen getroffen? Ich glaube, das kann man eindeutig mit Ja beantworten. War das Environment in Marokko hostile? Da könnte man zum Beispiel nachfragen bei dem Assault-Spieler von Senegal, der das Dormann-Handtuch bewachen hat müssen und von sowohl gegnerischen Assault-Spielern als auch Ordnern, als auch regulären Fans mehr oder weniger bedroht worden ist. Also ja, es war ein hostile Environment, muss man auch ganz klar sagen. Kann man das dann auf eine Person, namentlich dem Schiedsrichter, halt umhängen? Das würde ich jetzt verneinen. Der größte Auslöser für die ganze Katastrophe war schon eigentlich der Trainer vom Senegal, oder? Was ist passiert? Senegal hat sich stark benachteiligt gefühlt, nachdem ein vermeintlich reguläres Tor, da kann man halt immer ein bisschen drüber diskutieren, aberkannt worden ist. Warum hat der VAR nicht eingegriffen? Weil der Schiedsrichter die Szene abpfiffen hat, bevor es fertig gespielt war. Das ist einmal ein schwerer Schiedsrichterfall. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das ist eindeutig. Die Szene musst du fertig spielen lassen und dann entscheidet der VAR. Ich glaube, in solchen Situationen gibt der VAR dem Schiedsrichter sehr, sehr oft recht. Das heißt, ich glaube, an dem, wie das Ganze ausgegangen ist, hätte es nichts geändert. Neutrale Zuschauer kennen aber zu Recht.
Ja, aber wenn er nicht abpfeifen hätte sollen, dann hätte er ja, wäre das da passiert und dann hätte er ja nicht abpfiffen Kopf, wenn du sagst, er gibt ihm recht.
Naja, aber dann wird danach vielleicht der VAR eingreifen und sagen, okay, ja, war ein Foul. Und dann wird es da aberkannt. Ne? Mhm. Das glaube ich, was ich glaube, dass das passiert wäre. Hätte ich es aberkannt? Nein, ich hätte es da gegeben. muss ich auch ganz klar sagen. Der VR pfeift sowas aber gern ab, weil man sieht dann auf den Videobildern natürlich, dass da wer ein bisschen geschupft worden ist. Reicht das aus für Foul? Manche sagen ja, manche sagen nein. Da ist einmal ein Fehler passiert beim Schiedsrichter. Ich glaube, das muss man ganz genauso stehen lassen. Was war dann? Das senegalesische Team hat sich dazu entschieden, letztlich auch nach Aufforderung vom Trainer, das Spielfeld zu verlassen und waren insgesamt circa eine Viertelstunde weg. Und eigentlich darfst du das Spielfeld nicht verlassen, sondern
du
Spielfeld...
Deswegen musst du gelb kriegen, glaube ich, wenn du zurückkommst.
Ja, genau, was ist nicht.
Ich glaube, du musst gelb bekommen, wenn du, also please correct me if I'm wrong da draußen, Community, ich glaube, wenn du das Spielfeld unerlaubt verlässt und dann wieder zurückkommst, musst du gelb kriegen. Das hätte zumindest für die ein oder andere
gelb-rote Karte gesagt. Ganz so eindeutig ist das ja nicht, weil es gibt ja sehr wohl diese Szenen, wo du zum Beispiel aus dem Schwung heraus bei der Outlinie durchaus läufst und so. Also jedes Verlassen ist ja nicht. Da gibt es schon wieder Unterregeln. Also
natürlich.
Und für so geschlossenes Abtreten, da gibt es eigentlich auch eine genaue Regel. Das darf man dann machen, wenn rassistisch halt klar passiert ist.
Ja.
Und dann aber auch nur unter Geheiß vom Schiedsrichter. Mhm. Und ansonsten gibt es das gar nicht oder wird eigentlich strafverifiziert.
Mhm.
Das ist aber auch nicht passiert.
Weil so schnell nicht strafverifiziert wird, muss man auch sagen.
Ja.
Es wird das Spiel nicht.
Nein, weil strafverifiziert nicht, aber abbrochen wird es werden. Ne?
Ja.
Könnte man abbrechen. Also das wäre schon auch im Bereich des Möglichen gewesen, dass der Schiedsrichter sagt, das senegalesische Team ist abgetreten, das Spiel ist damit beendet. Wenn der Schiedsrichter aufgrund des Abwesenseins einer Mannschaft das Spiel beendet, wird wahrscheinlich der andere Mannschaft das Spiel strafverifiziert gewinnen. Dann hätte Marokko gewonnen. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen ist der Sadio Mané seiner Pflicht als Kapitän nachgekommen und hat gesagt, Burschen, wir müssen da wieder zurück, also es hilft nichts. Hat die ganzen Spieler aus dem Tunnel zurück und der Kabine, wo sie auch immer waren, geholt. Der Schiedsrichter hat gesagt, wir pfeifen die Partie wieder an. Es ging weiter. Senegal hat ein Tor geschossen. Marokko hat dann die Möglichkeit gehabt, mit einem Elfmeter auszugleichen. Ist ja schon so lange her.
Nein.
Was umgekehrt?
Nein, es war einfach, sie sind runtergegangen und dann, wenn wir zurückgekommen sind, hat der Brahim Diaz die Chance gehabt, auf den entscheidenden
Elfer
in der Nachspielzeit im eigenen Land,
genau. Den
er dann sich überlegt hat, mit einem Banenker zu schießen und das war extrem
peinlich. Sowas, genau. Das war extrem peinlich, weil der Goal ist einfach in der Mitte stehen geblieben, hat den Ball gefangen und dann hat Senegal das Tor geschossen. Sowas. Genau. Und damit ist Senegal AFCON-Champion und...
Ja, ich meine, das ist absurd, ist ja weitergegangen. Mittlerweile gibt es ja die Gerüchte von wegen, es sind einzelne Spieler
vergiftet
worden. Mhm. Also ich glaube, die Dimension, die das ganze Spiel mittlerweile erreicht hat, also ich kann mich nicht erinnern an ein Fußballspiel, das so,
ja.
Also auf diesem hohen Level, dass du sagst, wir sprechen da von einer
Kontinentalmeisterschaft. Ja, ich habe es vorher schon kurz geteasert, ne? dem senegalesischen Tormann ist da während des gesamten Turniers dauernd einmal wieder das Handtuch geballert worden, aus dem Tor raus. Weswegen sie dort einen eigenen Ersatzspieler abgestellt hat, der das Handtuch bewacht und das in der Hand gehalten hat, also kennst du die Bilder?
Ja. Yeah.
Und dem das gegeben hat und so mit einem Zickzack laufen am Marokkaner vorbei ist, der halt mit einem Zickzacklauf am gegnerischen Ersatzspieler vorbeigelaufen, nur damit er seinem eigenen Goal das Handtuch in die Hand drücken kann. Du musst nicht einkassiert werden. Das ist so peinlich. Das wäre mir so offensichtlich versuchen zu schummeln und dann nicht erfolgreich zu sein. Das ist das Peinlichste, was es gibt. Das ist mir wurscht, was andere Leute so sagen. Da gibt es für mich nur diese eine Meinung. Versuchen, unfair zu sein und dann damit nicht erfolgreich zu sein und dann auch noch zu verlieren, ist das Peinlichste, was es überhaupt gibt im Fußball.
Ja.
Ja, deswegen sind wir alle Senegal-Fans und sind froh, dass sie gewonnen haben, auch wenn sie sich durchaus ein Fehlverhalten im Finale geleistet haben. Können wir es damit beschließen?
Ja.
Okay, Stefan, du hast noch was draufstehen, noch zwei Sachen.
Ja, Hans, ganz kurz, Zlatan Ibrahimovic war beim Hahnenkammrennen auf der Streif.
Ja.
Habe ich absurd gefunden.
Ja, das Bild.
Die Nosen musste echt überreden.
Das Bild Ani neben Zlatan und dahinter die Streif. Das
ja, auf jeden Fall absurd, ja, das würde ich ansprechen.
Okay.
Und Transfer des Jahres
steht
für mich auch schon definitiv fest. Edin Dzeko wechselt zu Schalke 04 und das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte und ich muss wirklich sagen, Edin Dzeko hat mit dem Transfer für mich nochmal einen komplett neuen Stellenwert gewonnen, weil die Erzählung ist ja so von Miron Muslic, dem österreichischen Trainer bei Schalke, dass Edin Dzeko einfach ihn angerufen hat und gesagt hat, ich würde gern für Schalke spielen. Also dieser Edin Dzeko, der Unfassbares geleistet hat in seiner Karriere und der angeblich auch sehr, sehr gute Angebote gehabt hat, ich schätze mal, vielleicht aus Saudi-Arabien oder wo auch immer her, ja. Entscheidet sich herzugehen und zu sagen, nein, ich möchte mit 39 Jahren nochmal was komplett Geiles erleben in meiner Karriere und möchte unglaublich gern für Schalke spielen. Und verzichtet, glaube ich, also zumindest haben sie es im Interview gesagt, er reiht sich gehaltsmäßig, glaube ich, in der Mitte ein, haut aber natürlich relativ eine üppige Bonusvereinbarung, falls es, keine Ahnung, so Sachen wie ein Aufstieg geben sollte. Ja. Aber trotzdem, ich habe das großartig gefunden. Und was hat er natürlich gemacht im ersten Spiel?
Ein Tor.
Er hat natürlich getroffen. Er ist eingewechselt worden, geil, irgendwann, ja, glaube ich, nach 65 Minuten oder irgend sowas. Und natürlich trifft er zum Anschluss zum 1-2. Hat Schalke dann ausgeglichen, relativ spät zum 2-2, ist weiterhin Erster in der Tabelle. Ja. Aber ich finde diese gesamte Geschichte von Edin Dzeko ruft den Trainer an und sagt, ich würde gern bei euch spielen, geht in die zweite deutsche Bundesliga, was ich großartig finde, eine großartige Liga.
Kommen von der Fiorentina oder so?
Ja, und spielt dann bei Schalke gegen Kaiserslautern, wo es, glaube ich, elf deutsche Meistertitel ungefähr sind oder irgend sowas, oder sieben deutsche Meistertitel oder irgend sowas. Ja. Und trifft natürlich. Also ich habe das so ein erwärmendes Gefühl gefunden, wie mir das Ganze, die ganze Partie angeschaut habe. Also großartig. So viel auf jeden Fall zu meinen kurzen Beiträgen zu Beginn.
Ja. Dankeschön. Danke, dass du das mitgebracht hast. An dieser Stelle.
Gerne.
Bleib.
Das gleiche hast du zu mir gesagt, wie ich zu deinem Geburtstagsfeier gekommen bin.
Ja.
Danke. Danke, dass du es mitgebracht hast.
Ja. So, Stefan, jetzt bleibt mir nur zu überzuleiten zu unserer ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
So, an dieser Stelle sei mal kurz erwähnt, recht herzlichen Dank an alle Leute draußen, die uns hören und immer wieder einschalten. Es werden tatsächlich von Folge zu Folge, von Monat zu Monat mehr. Danke vielmals. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann hört unseren Podcast und bewertet ihn voll gern. Am besten 5 Sterne, das hilft uns am allermeisten. Empfehlt ihn aber auch unbedingt gern irgendwann weiter, dem ihr auch Freude machen wollt. Wenn ihr halt Fußballfan ist, sonst ist es vielleicht schwierig. Abonniert unbedingt unseren Newsletter, den Steilpass. Den gibt es mittlerweile auf Substack.
Da kann,
da kann man sich ganz normal mit seiner E-Mail-Adresse abonnieren, dann kriegt man zugeschickt oder man kann auf der Plattform selbst konsumieren, kann sich auch alte Newsletter anschauen. Das ist insofern cool, als dass wir in unsere Newsletter immer ein bisschen Begleitmaterial einpacken. Das können Recherchematerialien sein, Videos, Artikel, die wir gelesen haben und so weiter. Also vielen Dank, macht es vielleicht, würde mich sehr freuen. Und weil ihr ja gerade schon die Leute begrüßt habt, die vielleicht das erste Mal dabei war, erklären wir ganz kurz, was ist das Getränk der Episode. Wir bringen manchmal zum Thema passend, manchmal nicht zum Thema passend irgendwelche Getränke mit, die wir uns entweder selber anschaffen oder die wir gesponsert kriegen. So auch heute haben wir wieder ein Sponsorgetränk dabei. Und Stefan, was soll ich sagen? Wir versuchen ja mit Spielfrei möglichst alle da draußen anzusprechen. Und ich glaube, wir sind haben eine bodenständige Tonalität und versuchen entsprechend auch wirklich für alle Schichten da zu sein. Diesmal muss man allerdings sagen,
für die Oberschicht
auch. Haben wir auch Post aus der Oberschicht bekommen.
Wir haben
Universitätsprofessor und Studiengangsleiter, wenn ich es richtig verstanden habe, Christian, war letztens bei uns im Studio und hat gesagt, Jungs, ich habe eine getränkte Episode für euch mit. Da habe ich gesagt, bumm, vielen, vielen Dank, der Stefan und ich, da werden wir uns freuen.
Die Oberschicht.
Ja.
So. Sind wir jetzt quasi in der Schikaria unterwegs.
Naja.
Ist das so? Was ist denn das?
Was hat uns mitgebracht? Da, bitteschön.
Mhm, dankeschön.
Ein Hubert Naturcola.
Mhm,
nach alter Geheimformel. So, wir schauen rein. Zucker ist genug drinnen.
Ist schwierig, ist halt, wenn du halt eine Geheimformel aufschreibst, aber gleichzeitig in der EU lebst, wo du natürlich deine Zutaten preisgeben musst.
Ja, aber das sind schon ein paar Sachen drinnen. Wer ist Hubert in einer alten
Rezeptsammlung? Ich glaube tatsächlich, dass du nichts Geheimes verkaufen darfst im Lebensmittelbereich. Ich glaube, dass das schwierig wird. Aber andererseits,
sag das mal beim Dönerhändler.
Ich weiß nicht, ob der Dönerhändler, der Kebabhändler sich an alle Dinge immer halten muss oder haltet, aber ja. Koriander ist da drin.
Was mir schon extrem sympathisch ist der Verschluss, Stefan. Das zischt.
Mhm. Ich frage mich gerade, ist in einem handelsüblichen Cola auch Koriander drinnen?
Sind nicht alle Cola, die im Handel erhältlich sind, handelsüblich?
Stegisch, du weißt, was das Wort heißt.
Du hast mal aufmachen und mir anprosten.
Mhm. Also, erstens mal spricht mir das Etikett schon mal an.
Ja.
Ich mag, dass eine Lautschrift drauf ist.
Ah ja, stimmt.
Das finde ich schon mal lustig. Ja. Habe ich noch nie beim Getränk gesehen, dass du andererseits eine Lautschrift draufschreibst, damit die Leute wissen, wie es das richtig ausspricht. Wo ist denn das her? Ist das österreichisch?
Ja, Salzburg. Ein Ur-Cola.
West Company.
Das Einzige, was ich anders gemacht habe, kann ich jetzt schon sagen, ist Maskottchen scheint da so ein Händler oder so zu sein. Was ist das? Ein Küken. Und wenn du schon Hubert hast, mit Doppel-O, dann hätte ich dort den Geist genommen.
Ja, kann sein. Nein.
Hätten wir nicht früh anpassen müssen, damit es ein Geist wird. So, mach auf.
Wird es ein sein? Na, Spaunen.
Achso, das könnte sein, dass du einfach Hubert hast, weil es Eule ist.
Hubert.
Ha? Guter Verschluss,
oder? Hallo, die Spaßigkeit, das ist ja Wahnsinn.
So. Prost. Cheers.
Mhm. Riechen tut's. Also. Wie diese ganz sauren Streifen.
Boah, das ist gut.
Mhm. Mhm. Aber warte mal, du musst dir dann die Süffigkeit dir vorstellen.
Mhm.
Mhm. Naja, gut, dann schießen wir los.
So. Ich sag's gleich, wie es ist. Heute bin ich großzügig. Ich merke schon.
Bleib deiner Linie treu. Du nicht ausscheren aus deiner Linie, sonst verzehrst du alles.
Meine treue Linie ist, dass ich so bewerte, wie ich mich fühle, Stefan.
Hm. Warte kurz, Stegis, was haben wir denn bis jetzt für Colas in unserer Rangliste gehabt? Ich muss das vergleichen.
Wir hatten, warte, muss ich noch schauen. Hier googelt der Chef noch selbst.
Ich mag, dass du 40 Jahre alt bist und jetzt solche Sachen sagst. Das ist extrem on-brand jetzt da bei dir.
So, wir haben noch gar nicht so viel Cola getrunken. Also in Summe haben wir schon öfters Cola getrunken, aber seit es das Ranking gibt, haben wir erst einmal Cola getrunken. Das war eine Fritz Cola Zero Variante.
Ah, genau, ohne Zucker ist schon mal nie gut.
So, Stefan, du hast letztes Mal mit ihr angefangen, das merken wir uns jetzt auch gleich. Das heißt, du darfst jetzt anfangen beim Werten.
Können wir mit Spaßigkeit anfangen?
Nein, wir gehen das gleich durch wie immer. Der Aufbau muss immer gleich sein, sonst tut mir schwer.
Was ist das Erste?
Geilheit.
Geilheit? Hm. Na, geil ist es nicht, aber es ist auch nicht ungeil. Hm. Hubert.
Da sind so viele Sachen drinnen. Koriander, Karamell,
was man für
Kohlensäure.
Kohlensäure.
Na, Limette, Orange, Zimt, Muskat, Orangenblüten.
Hör auf jetzt.
Wahnsinn.
Ich darf nicht so viel darüber nachdenken.
Ja, nein, außer Moment.
Geilheit ist 3.
Passt, geh mit. 3 ist für mich. Passt gut. Süffigkeit, Stefan. Das mit. Ich sag noch nichts.
3.
Okay.
Aus dem einfachen Grund. Es ist köstlich.
Mhm.
Und der auch immer Hubert zusammengemixt hat.
Nach geheimer Rezeptur.
Nach geheimer Rezeptur, die da hinten drauf steht. Aber vielleicht ist eine Rezeptur ja, dann wisst ihr es im Verhältnis
mit. Ja, oder vielleicht auch, ob es nicht aus der geschüttelten nicht gerührt
hat. Ja, so. Stimmt. Ja. Nein, ich habe einen großartigen Job gemacht und ich wünsche euch allen Erfolg dieser Erde.
Ja.
Aber trotzdem bin ich froh, wenn ich eins trinke und nicht viel mehr. Also im Sinn von süffig ist es nicht.
Boah, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe jetzt habe ich,
ich, weiß,
jetzt hab ich mir, ein, machen wir ein Bewertungsproblem. Jetzt musst du mir kurz helfen. Was die Süffigkeit betrifft, bin ich völlig bei dir. Es ist halt ein Süßgetränk und da trinke ich normalerweise nur eins. Dem gegenüber steht, dass es mit Sicherheit, und die Lame da jetzt glaube ich nicht so aus dem Fenster, das geilste Cola ist, was ich jemals getrunken habe.
Hallo,
das schmeckt besser als jedes Cola. Wo bringe ich das jetzt bei unseren Bewertungskriterien unter, dass das beste Cola ist, das ich jemals getrunken habe?
Es tut mir leid, das musst du einfließen lassen irgendwo anders. Ich kann dir das nicht abnehmen, dass du selbst entscheiden musst, wie viele Punkte du wo vergibst.
Dann nehme ich da trotzdem 4.
Okay.
Ja, machen wir so. Dann ist es da drinnen. Spaßigkeit.
Ja, definitiv ein 5. Also 2 Punkte allein schon mal wegen dem Verschluss.
Ja.
Dann ist ein lustiges Tier oben, es ist eine Lautschrift oben, es ist eine kleine Geschichte oben, wer ist Hubert? Und ja, also das Etikett zeigt irgendeine Landschaft an und ich mag einfach die alte Geheimformel.
Ja,
vegan. Deswegen ist es einfach lustig.
Das einzige Modewort, das nicht drauf ist, ist Bio eigentlich. Stefan, was ist dir lieber, regional oder Bier?
Regional.
Regional, okay. Ist das ja auch nicht, weil wir sind immerhin nicht in Salzburg da haben.
Ja, auf Weltsicht betrachtet ist Salzburg verhältnismäßig regional.
Ja, und auf Steirer Sicht betrachtet nicht. Ne? So, ich vergib für die Spaßigkeit auch 4 Punkte. Ich bin bei dir.
5 geben, nicht
4. Also, nicht auch 4 Punkte. Nein, 4 Punkte, weil ich vorher bei Süffigkeit
auch 4 Punkte gegeben habe.
So, das heißt, ich bin bei dir, der Verschluss ist 2 Punkte wert. Und dann gibt es schon ein paar Punkte. Aber es ist halt jetzt auch nicht. Ja, es passt auf 4.
Wo kommen wir raus?
So, wir kommen aus bei 11, 15, 19, 22.
22 von 30 möglichen Punkten.
Von 30 möglichen Punkten und sind damit auf Platz, landet damit auf Platz 4.
Mhm.
Und was soll ich sagen? Wir sind konsistent. Das zuckerhaltige, noch zuckerhaltigere Getränk Eis de Zirsich hat 2 Punkte mehr.
Und da lauert der Name großartig ist.
Das Bananengetränk Ballis Banana, was wir letztes Mal getrunken hat, was auch sehr süß war, hat 1 Punkt mehr. Und gleich dahinter kommt schon das auf Platz 4.
Bravo.
Ja, wie heißt es nochmal? Huberts Naturcola. sehr gut. Kann man auf jeden Fall trinken. Vielen Dank an den Christian,
danke,
dass er die Mühe gemacht hat, das extra vorbeizubringen.
Danke, Professor Christian.
Hat sich wirklich was Gutes überlegt.
Ja, wirklich.
So. Gut, und damit
ist der Professor Christian aus Salzburg?
Nein, aus Graz.
Cool. Nein, finde ich wirklich gut.
Ja.
Und ich werde mich heute noch am Abend damit beschäftigen, ob in jedem Cola Koriander ist. Oder ob das eher was Geheimes ist. Aber erzähl es nicht weiter.
Stefan landet wieder in einem YouTube-Rabbit-Hole. Es soll so sein. Wie gesagt, wir gehen damit weiter in die nächste Rubrik. Und das sind schon die großen 10.
Wird die Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja. Die großen 10, die ihre Spieler, die ihrem Hype nicht gerecht wurden. Ich lach so, weil du dir so umgeschaut hast, als ob die fürchten. Ist alles okay?
Ich finde, die Akustik ist besser. Hast du was gemacht?
Ja. Danke, Steffi. Wir blicken zum Jakob. Jakob, die Akustik ist besser. Hast du was gemacht? Er doppelt Daumen nach oben. Ja, er hat irgendwas gemacht.
Mhm. Ja. Na sonst, danke. So,
große 10. Vergeistert,
liebe Leute, oder? Heute geht es um die großen 10 Spieler, die ihrem Hype nicht gerecht wurden.
Mhm.
Großen 10 funktionieren so, dass der gute Alex Stegisch 5 Antwortmöglichkeiten hat. Ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, er gibt gemeinsam die großen 10. Ich weiß nicht, was er hat, er weiß nicht, was ich habe. Dadurch gibt es immer wieder Überraschungen, hin und wieder vielleicht sogar Doppelnennungen. Genau, und heute geht es eben um die großen 10 Spieler, die ihrem Hype nicht gerecht wurden und dadurch eigentlich auch nie wirklich eine Chance auf den Ballon d'Or gehabt haben.
Mhm.
Genau. Ich habe zumindest keinen Ballon d'Or-Sieger drinnen in meiner Liste.
Ich habe auch keinen drinnen.
Okay. Alex Stegisch, 160. Episode übrigens, ein großartiger Zoll. Bravo an uns, 160 ja. Episoden Fußball-Podcast. Ist großartig.
So viel soll er weit laden wie aus dem Fenster. Episode 200 wird für Live-Publikum sein.
Mhm.
Passt. Mein Platz 5 der großen 10 Spieler, die dem Hype nicht gerecht worden sind, ist Adnan Januzaj.
Ja, verstehe ich. Gute Wahl. Mhm. Ja, gute Wahl. Der ist wirklich sehr gehypt worden.
Das war glaube ich, der hat unter Moyes debütiert, glaube ich. Müsste
ja ungefähr sein. Ja, das kann sein.
Also kommt ursprünglich natürlich nicht aus Manchester, aber ist dort schon noch Nachwuchsspieler gewesen und dann halt in die Ernst hochgezogen worden, weil Jahrhunderttalent, wie es halt so oft so heißt, das Wort Jahrhunderttalent wird uns in dieser Episode noch das eine oder andere Mal beschäftigen, weil um die geht es immerhin heute. Und was soll man sagen? Letztlich ist er seinen Erwartungen völlig zurückgeblieben. Ne? Ist als Spieler, glaube ich, sogar noch aktiv, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Spielt, glaube ich,
ich glaube, der spielt in Spanien.
In der La Liga, ja.
La Lera.
Aber der kann nicht bei, ich hätte ihn jetzt zu Sociedad dann, aber der kann nicht bei Sociedad sein.
Der war einmal dort.
Wie geht sich das aus? Der ist ja kein.
Was? Ja, Sociedad hat nicht eine rein baskische Mannschaft.
Ah, okay.
Ist nur bei Bilbao. Musst du unsere Podcast-Episode
machen. Ja, ich vergesse das immer.
Haben wir gemacht über Bilbao.
Ja, und bei Sevilla hat er natürlich auch gespielt.
Mhm, genau.
Oder ist jetzt sogar noch. Ja, mein Platz 5.
Mein Platz 5 ist ein Spieler, der noch nicht seinem Hype gerecht worden ist. Ich hoffe, er wird es noch, weil ich finde ihn cool.
Mhm.
Youssoupha Moukoko.
Aha,
von Dortmund, ja.
Ja, ja.
Jener Spieler, der ja so gehypt worden ist, weil er ja im Nachwuchsfußball alles klitzeklein geschossen hat.
Mhm.
Da stehen unter anderem so Zahlen wie 90 Tore in 56 Spielen für die U17 von Dortmund, 47 Tore in den 25 Spielen für die U19 von Dortmund. Es stehen auch zumindest 18 Tore in 99 Spielen für die Profis von Borussia Dortmund. Aber es hat nicht ganz reinpasst. Ich glaube tatsächlich, dass Youssoupha Moukoko ein bisschen einen schlechten Zeitpunkt gehabt hat, weil das Dortmund jetzt unter Niko Kovac deutlich stabilisierter wirkt, als das, was in den letzten 2, 3, 4 Jahren in Dortmund passiert ist. Und ich würde es mir wirklich wünschen, also nicht nur mir, sondern ihm in erster Linie, dass er vielleicht doch noch dorthin kommt, wo ich ihn vielleicht sehen würde. Also er ist dem Hype noch nicht gerecht worden.
Ich meine, da kann es ja noch besser werden, muss man ja sagen.
Also nein, definitiv, er ist 21 Jahre, spielt genau. Aktuell für Kopenhagen. Aber natürlich kann das theoretisch auch eine Geschichte werden von wegen, er ist das eine riesengroße Stürmertalent, das wir in Deutschland haben. Und die Deutschen sehnen sich ja schon lange nach einem neuen Stürmer.
Ja.
Und ja, im Moment schaut es noch nicht so aus, aber wer weiß.
Ich bin ja gespannt, ob wir im Rahmen dieser Sendung das beantworten können werden, wie weit dann doch für so sensationelle Spieler dann auch das Umfeld dann doch wichtig ist. Also, wenn man gut genug geschafft, muss dann immer, oder ist es, wenn man. Ich habe das Gefühl, wenn du Messi hast, wirklich fast überall reinhauen können, wahrscheinlich. Der wäre spätestens.
Ja, aber der bringt dir selbst gewisse, wie soll ich sagen. Er hat sicher das Umfeld auch gehabt, aber er hat schon wahrscheinlich selbst ein bisschen an einen Wertekompass gehabt.
Ja, das schon, aber das haben wir alle. Ja, werden wir sehen. Okay. Schauen wir mal, was da kommt.
Platz 4, steg ich.
Hatem Ben Arfa.
Ja, gut.
Und das war sehr lustig, muss ich sagen, weil ich habe halt dann so ein bisschen googelt natürlich, wenn man halt so googelt. Und dann denkt man sich immer mal wieder, ah ja, genau, den gab es ja auch. Ah ja, den gab es ja auch. Und was ich dann sehr gern tue, ist so ein bisschen Highlight Reels schauen. Und wenn man Hatem Ben Arfa Highlight Reels anschaut, dann denkt man sich, bist du narrisch? Der hat sich, glaube ich, bei FIFA hat er sich angeschaut, was alles geht, und dann hat er gedacht, das mach ich jetzt alles in echt. Also Highlight Reel von dem ist à la Bonheur, wie man so schön sagt. Gungen hat er halt nichts. Durchgesetzt hat er sich nirgends, sehr viele Stationen gehabt. Für mich ist das Prototyp von dem Talent, der sich super durchsetzen wird und alles gelingt. Und die Konstanz hat halt absolut gefällt und letztlich ist es überhaupt nicht ausgegangen. Ja. Aber verbindest du irgendwas mit ihm? Sie noch erinnern, so Marseille-Zeit oder so?
Bei FIFA habe ich ihn hin und wieder geholt.
Okay.
Und selbst da hat er hin und wieder, glaube ich, meistens nicht den Durchbruch geschafft.
Ja, okay. Na gut, Platz 4 bei dir.
Ich merke gerade, dass ich ein bisschen Deutschland-Schlagseite habe.
Und ich merke gerade, dass der getränkte Episode schon austrunken ist. Das ist ja ein Rekord bei dir. Man hat das schon gut geschmeckt, glaube ich, ja?
Aber es ist süß, ich hätte jetzt gern 4 Liter Wasser.
Okay.
Auf jeden Fall. Habe ja Deutschlands Schlagseite, weil mein Platz 4 der großen 10 Spieler, die ihrem Hype nicht gerecht wurden, ist Sebastian Deißler. Also ob der Name noch was sagt. Ja. Sebastian Deißler war ja auch in einer Phase des absoluten Rumpelfußballs in Deutschland. So Anfang der Nullerjahre, wo ja diese katastrophale EM 2000 war. Dann zwar das Finale 2002 und so weiter. Aber wo Deutschland, der deutsche Fußball wirklich ein bisschen Rumpelfußball war, ist eben dieser ganz junge Sebastian Deißler da durchgestartet, seines dann bei Hertha BSC ja den Durchbruch geschafft und ist dann natürlich, wie es halt für die Bayern gehört, großes deutsches Talent, sprich müssen wir kaufen, ist dann 2002 von der Hertha zu den Bayern gewechselt, um damals 9 Millionen Euro, also 18 Millionen D-Mark, und hat insofern ist er dem Anspruch nicht gerecht geworden, weil dem Spieler halt, weil es ihm einfach mit der Drucksituation nicht gut gegangen ist. Mhm. Und wenn wir natürlich jetzt die großen 10 Spieler auszeichnen, die ihrem Hype nicht gerecht wurden, dann ist das nicht immer ein Vorwurf. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Es ist nicht immer von wegen, du bist schuld, dass du dem Hype nicht gerecht worden bist, sondern es ist durchaus auch so, dass der Hype so groß werden kann, dass es für dich wirklich sehr, sehr belastend sein kann.
Ja, klar.
Und Sebastian Deißler ist halt wirklich in eine Situation gekommen, wo er so psychische Probleme gehabt hat, dass dieses riesengroße Talent 2007 dann im Alter von 27 Jahren die Karriere beendet hat, weil er einfach gesagt hat, das ist die einzige Reißleine, die ich noch ziehen kann für mich selbst. Und ich habe damals schon in jungen Jahren gedacht, weil der ist ja doch nur ein paar Jahre älter, ich habe mir gedacht, Respekt vor so einer Entscheidung, weil an ihm hat sich wirklich das ganze Fußballland Deutschland ja aufgehängt und gehofft, okay, du führst uns jetzt wieder zu alten glorreichen Zeiten zurück und so weiter und so fort. Und war ja zwischendurch schon der David Beckham von Deutschland, weil er ja für über die rechte Seite gekommen ist, sehr, sehr gute Flanken geschlagen hat.
Ja.
Und ich habe das wirklich damals auch relativ arg gefunden, wie, also nicht im Sinn von Wahnsinn, der hat psychische Probleme, sondern du siehst halt einfach wirklich, was das auch mit dir machen kann. Und der Druck kann schon extrem sein, wenn das ganze Land auf dich schaut.
Ja, klar. Ich finde, das zieht, also was ist bei dir, also bei mir zieht es durchaus ein bisschen durch meine Listen durch. Man merkt es das dann, dass diese Spieler, die diesem Hype nicht gerecht wurden, für den sie oftmals eben selber nichts konnten, danach relativ früh ihre Karriere beendet haben. Das ist bei einigen so. Es war beim Hatem Ben Arfa so, und es wird zum Beispiel auch bei meinem nächsten Kandidaten so sein.
Und was du auch hast, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen Nachwuchsfußball und Erwachsenenfußball. Das ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Das heißt, dass Spieler ihrem Hype nicht gerecht worden sind, liegt vielleicht daran natürlich, dass der Hype zu groß war, weil halt wirklich da fast schon irrational groß gemacht wird, der Hype. Aber andererseits ist es halt einfach verdammt schwierig, egal ob es jetzt bei den Männern oder Frauen ist, den Sprung vom Nachwuchsfußball in den Erwachsenenfußball zu schaffen.
Klar,
das ist
klar.
Halt, wenn du halt plötzlich als 19-Jähriger, der halt vielleicht oder 18-Jähriger, der immer über den Dingen gestanden ist, plötzlich debütierst und dann spielst du gegen einen 33-jährigen Innenverteidiger, der mit allen Wassern gewaschen ist und alle grauslichen Tricks des Profifußballs kennt, der kann dich schon einmal in die Schranken weisen.
Stefan, so. ich kann dir nicht mehr recht geben und ich kann den Beweis geben beim nächsten Spieler.
Bin ich gespannt.
Auf Platz 3 bei mir, der großen 10, Spieler, der im Hype noch gerecht worden sind, ist ein Mann, der mit 14 sein Profi-Debüt gegeben hat, indem er gedraftet wurde in Major League Soccer.
Das heißt, Major League.
Es geht natürlich um Freddy Adu.
Mhm.
Du kannst dich noch erinnern, er war auf einmal da, es hat geheißen, er wird die Galionsfigur im internationalen Scheinwerferlicht für die Vereinigten Staaten werden. Er wird USFA auf der großen Weltfläche berühmt machen. Hat ihm dann mit 14 debütiert bei, glaube ich, DC United oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, und ist dann nach Europa gewechselt, hat diverseste Stationen gehabt, bei Monaco, bei Benfica. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Er hat, glaube ich, dann insgesamt in 15 Jahren 17 Vereine gehabt und hat dann mit, ich glaube, 8, 29 war er, als er seine Karriere beendet hat. Mhm. Ja. Kann der irgendwas dafür? Nein. Ist es gescheit, einen 14-Jährigen mit erwachsenen Menschen Fußball spielen zu lassen? Ich glaube es nicht. In Europa geht es auch nicht, muss man auch sagen. Was ist das Mindestdatum?
15-Jährige muss sein, dass du national spielen kannst. Oder nein, erwachsen. Ich glaube, im Profifußball muss es 16 sein, glaube ich.
Ja,
sicher, weil Youssoufa Moukoko hat erst mit 16 debütieren können, glaube ich. Ich glaube,
das ist gar nicht überall gleich.
16 Jahre und X-Star.
Premier League könnte man vorstellen, so Ivan Bonieri war erst 15 bei Arsenal, glaube ich.
Ja, das kann sein. Aber ich glaube, in der deutschen Bundesliga sind es 16 Jahre.
Müsste man recherchieren, beziehungsweise wenn ihr euch natürlich, wenn ihr was gleich wisst, redaktion@spielfrau.de, lasst es uns gerne wissen. Mein Platz 3 war jedenfalls Freddy Adu.
So, ich habe auf Platz 3 meinen letzten Deutschen in dieser Liste.
Immerhin.
Und er ist trotzdem jemand, der dem Hype nicht gerecht worden ist.
Marco Marin.
Nein, obwohl er Weltmeister geworden ist.
Weiß ich schon.
Mario Götze.
Ja.
Mario Götze, unfassbarer Fußballer und hat über 330 Bundesliga, oder hat genau, glaube ich, 330 Bundesligaspieler, spielt aktuell für Frankfurt, ist Weltmeister, ist fünffacher deutscher Meister und so weiter. Da ist schon was da.
Mhm.
Aber wieder ist da das Delta zwischen dem Hype. Und es gibt ja diese eine Erzählung, wo der Trainer, wer weiß denn, was der Jogi Löw, im WM-Finale hergegangen ist vor seiner Einwechslung und zu ihm gesagt hat, sag der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi. Und dann machte dieser Mario Götze dann auch noch dieses entscheidende Tor in der Nachspielzeit im Mrgna. Und er hat eine absolut gute Karriere hingelegt. Nur wie dieser Mann aufgetaucht ist und den Hype, den auch er ausgelöst hat als 18-, 19-Jähriger bei Dortmund, das war unfassbar und er hat ganz, ganz großartig Fußball gespielt, ist noch immer ein super Fußballer, aber dem Hype in dem Sinn ist er auch nicht gerecht worden. Und das entscheidende Tor im WM-Finale zu erzielen, ich glaube schon, dass das emotional was ist, was die so hoch raufholt und die dann wieder so runter knallen lässt, wenn du dann irgendwann ein, zwei Tage später eben zu Hause liegst und du denkst, okay, was ist denn jetzt überhaupt gerade abgegangen?
Ja.
Und es erfordert, glaube ich, schon sehr, sehr viel, um diese Dinge, und ich halte ihn für einen sehr intelligenten Menschen, aber ich glaube, da erfordert sehr, sehr viel, dass du da wieder einigermaßen wieder Grip unter den Füßen kriegst.
Ja.
Und es hat bei ihm dann, glaube ich, gesundheitliche Themen auch gegeben und ganz für das hat es nicht gereicht, dass er ganz vorne wieder anklopft.
Macht Sinn, ja. Tragisch auch ein bisschen, ja, muss man sagen. Also, das halt wirklich.
Ich meine, er ist gesund und hat ein super Leben jetzt als Fußballprofi geführt. Aber ich glaube, dass das arg ist.
Ich glaube auch, dass man sagt dann so gern so, ja, die kriegen so super Zeit, die müssen alles aushalten. Man muss trotzdem nicht alles aushalten. Und ich glaube, also bei Götze hat man das schon auch ein bisschen, selbst wenn man jetzt nicht so Fan von Bayern oder Dortmund war oder so, hat man das schon ein bisschen mitverfolgen können, ganz gut in den Medien, wie es denn immer hergerissen hat. Ja, ja, schauen wir, wie lange das mal. Dass er noch spielt, ne?
Mhm.
Ja. Okay, Platz 2 bei mir. Du hast jetzt schon wieder Messi gesagt. Ich habe auch schon mal Messi gesagt. Wir haben wieder einen mit so Messi-Vergleich-Ding gehabt. Also ist bei Barcelona durch die Jugend durchgegangen, hat dort für Sensationen gesorgt. Mein Platz 2 ist Bojan Krikic.
Mhm.
Mittlerweile, nachdem er noch eine letzte Station in Japan gehabt hat, bei Kobe vielleicht oder so, weiß jetzt nicht, ja. Irgendwann in Japan halt, hat er mittlerweile aufgehört. Sehr, sehr früh mit Anfang 30, hat in England gespielt, bei Stoke, hat in der Serie A gespielt, bei Milan, glaube ich, oder so, oder Inter. Und ist letztlich auch diesem Hype halt absolut nicht gerecht worden. Mhm. Und ich glaube, es ist eines der schwersten Dinge, die es im Fußball jetzt noch gibt und wahrscheinlich auch noch sehr lang geben wird, wenn irgendwann irgendwer, ein Journalist oder sonst irgendwer oder ein Pandit oder so auf einmal sagt, das ist der nächste Messi.
Mhm.
Weil wir sehen es bei all diesen Leuten, die jetzt noch kommen, die sehr, sehr gut sind, sei es Mbappé, Haaland, was auch immer. Messi und Ronaldo haben schon sehr in einer wirklich eigenen Liga gespielt. Also das ist wirklich ein unguter Vergleich, den ich ehrlich gesagt niemandem wünsche.
So ist es. So. Mein Platz 2, Renato Sanchez. Ist ja damals 2016 vor ja, fast 10 Jahren, ich glaube mit knapp genau 18 Jahren von Benfica zu den Bayern gewechselt, hat durchaus den ein oder anderen Titel in seinem Trophäenschrank stehen, gehört er tatsächlich nur immer PSG. Das letzte Mal gesehen habe ich ihn aber aktuell bei Panathinaikos spielend in der Europa League gegen Sturm Graz, weil er dorthin verliehen ist im Moment und der hat einfach nie mehr diese Traction dann kriegt in seiner Karriere, ja, wie man es geglaubt hat, wie der mit 18 da aufgetanzt hat. Ist jetzt 28, also wird noch einige Jahre wahrscheinlich Fußball spielen und wie gesagt, gehört nicht mehr PSG, aber ist weit, weit, weit davon entfernt, dem gerecht zu werden, was der Hype damals versprochen hat.
Ja, gute Wahl. Platz 1 bei mir, der Spieler, der dem Hype nicht gerecht worden ist, ein Spieler, der letztlich in seiner Karriere auch sehr, sehr viel gewonnen hat, aber der Hype war halt auch wirklich so groß wie bei kaum beim anderen. Die Rede ist von Neymar. Ja. Der bis heute teuerste Spieler der Welt mit 220 Millionen oder so. Arg war, wie mich geschreckt habe, wie jung das noch ist. Er ist 33. Aktuell absolute Fitnessprobleme und kämpft wie ein Wahnsinniger dafür, dass er nochmal zur Weltmeisterschaft mitfahren kann. Muss ich bei den brasilianischen Offensivoptionen, die so zur Verfügung stehen, aktuell irgendwie nicht sich. In Kombination mit Carletto, Ancelotti am Regler, kann man irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie die Einberufung kommt. Aber was weiß man schon. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwer im Marketing sagt, den nehmt's mit, Punkt. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ihn rettet. Es hat immer geheißen, Neymar ist der legitime Nachfolger von Messi und Ronaldo. Er wird der sein, der, wenn die ein bisschen älter sind, alles dominiert. Tatsächlich haben sie eigentlich mindestens genauso lang dominiert wie er. Und eigentlich ist ziemlich zeitgleich, sind die alle so von der ganz großen Bühne verschwunden. Nur, dass er halt seinen Erwartungen absolut hinterherhängt. Wenn man Neymar darauf anspricht, habe ich auch ein lustiges Interview gesehen, gesagt, ja, das ist seinen zahlreichen Verletzungen geschuldet. Deren gab es ja auch viele, muss man schon auch, so fair muss man sein. Aber es ist halt auch nie still geworden um ihn herum, von wegen Partys dort und da. Jedes Jahr, wenn seine Schwester Geburtstag hat, war er zufällig verletzt und so weiter und so fort. Immer beim Karneval gewesen in Rio. Ich glaube, dass das schon ein ziemlicher Lebemensch ist, oder?
Lebemensch ist mir viel zu positiv. Ich glaube, Ja, keine Ahnung. Wir haben schon immer wieder mal über Neymar gesprochen.
Ja, es ist so witzig.
Ich finde ihn so ganz, ganz, ganz schlimm.
Das ist nur für junge Buben der Lieblingsspieler gewesen. Alle, die so ein bisschen älter sind, ein bisschen gesettelt sind, sehen halt, durchschauen das halt irgendwie schnell. Das ist schon ein Typ, der super talentiert war, ganz klar, weil sonst schaffst du das auch nicht, was er geschafft hat. Aber du hast halt nie das Gefühl gehabt, dass der gibt alles, oder? Das ist zumindest meine Meinung. So, Stefan.
Gut, ich mache das ganz kurz, weil du hast ihn schon genannt, den Next Pelé. Ich habe auch Freddy Adu auf Platz 1.
Ah, das muss ich fast wenig sagen.
Genau, Freddy Adu auf Platz 1 hat dann in Schweden seine Karriere beendet, ja. 2021, vor 5 Jahren. Ja, das Einzige, was ich dazu sagen möchte zu Freddy Adu ist, der Hype muss ja von irgendjemandem ausgelöst werden. Mhm. Also im Sinn von, meistens sind es die Medien, die dafür sorgen, dass es einen Hype gibt um einen Spieler. Das Thema, was bei Freddy Adu halt wirklich ist, der Hype ist ganz wesentlich aus den USA gekommen. Und bei allem Respekt, die haben eine ganz komische Sicht auf diesen Sport.
An dieser Stelle sei wieder mal Ted Lasso.
Nein, die haben eine ganz verzerrte Wahrnehmung, was die Qualität ihrer eigenen Spieler im Weltfußball betrifft. Das war ja bei vielen anderen dann auch. Das war damals wie Landon Donovan von was LA Something zu den Bayern
gewechselt. Clint Dempsey.
Also die wären dem nicht gerecht. Das sind keine außergewöhnlichen Fußballer. Und im Nachhinein muss ich sagen, hätten wir eigentlich schlauer sein müssen, wenn die USA einen Next Pelé ausrufen mit ihrem Blick auf den Fußball, dass das vielleicht ein bisschen Himmelfahrtskommando ist. Aber wie gesagt, der Hype ist mit drüber geschwappt von den USA nach Europa.
Ganz Europa war geil dafür.
Ja, Europa war gespannt. Dann schlagt er bei Benfica auf.
Benfica war die erste Station.
Ja, Benfica war die erste Station. Aber wie gesagt, da hat es hinten und vorne nicht gereicht. Absolut nicht. Ja. Und ja, Christian Pulisic im Moment spielt eine gute Saison. Aber wenn du den Amis zuhörst, glauben sie ja wirklich, das sind die absolute Speerspitze des Weltfußballs. Und wir sind da wirklich, und das ist ja der Ami-Blickwinkel auf die Welt, das machen sie in anderen Bereichen auch, nicht nur im Fußball, so ehrlich muss man sein, die eigenen Fähigkeiten komplett anders einzuschätzen.
Ja.
Genau. So viel war jetzt Freddy Adu eigentlich nur ein Grund, das nur anzubringen.
Wie gesagt, wir beenden die großen 10 und schauen, dass wir unserem Hype gerecht werden.
Genau.
Damit gehen wir zu unserem Schwerpunkt über.
Jetzt haben wir doch, du sagst was Besseres.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Gut. So. Wir haben gesagt, wir widmen uns heute mal dem Ballon d'Or. Wie schaut das aus? Das heißt, wir wollen uns einmal kurz historisch anschauen, wo kommt das Ganze her? Warum gibt es das? Wer ist da so besonders gewesen in dieser Zeit, seit es diesen Preis schon gibt? Und dann werden wir uns vor allem auch damit beschäftigen, wer sind die Spieler, die jetzt diesen Hype haben, wo wir vorher uns jetzt in der großen 10 schon ein bisschen drüber gewundert haben, ob das oder gefragt haben, ob das wirklich eine gute Idee ist. Versuchen wir jetzt gleich mal Wasser auf die Mühlen zu geben, um diesen Hype fortzusetzen. Schauen Sie an, wer sind die nächsten großen Weltfußballer.
Genau. Vielleicht ein paar Dinge zu Beginn.
Ja.
Das eine ist, wir diskutieren heute, vielleicht aber Einschränkungen. Das eine ist, wir diskutieren heute nicht darüber, inwiefern es in einem Mannschaftssport wie Fußball überhaupt Individualauszeichnungen gibt oder braucht.
Ja,
das werden wir heute nicht diskutieren, genau. Ja, das ist deine Meinung. Ich verstehe es, warum sie es machen, weil die Welt einfach immer einzelne Helden haben will.
Ja.
Gehen wir einfach davon aus. Wir akzeptieren es, wie es ist. Es gibt individuelle Auszeichnungen in einem Mannschaftssport. Das ist das Erste.
Ja.
Das Zweite ist, wir sprechen halt nur über den Männerfußball, nicht über den Frauenfußball. Und das Dritte ist, uns ist natürlich bewusst, dass es neben dem Ballon d'Or...
Boah, das ist jetzt voll blöde Frage, ich weiß, dass es eigentlich eine blöde Frage ist, aber wenn die Nachwuchshoffnungen der Burschen Golden Boys heißen die der Mädels...
Golden Girls? Weiß ich gar nicht, gute Frage. Golden Girls? Das wäre extrem gut. Hast du Golden Girls geschaut?
Ja, ein bisschen schon.
Ja. Wird die ganz alte Frau geheißen?
Das
die ist sicher schon lang gestorben, oder?
Nein, die waren voll jung.
Die ganz alte Frau war fix nicht. Was war das? Make-up?
Letztens habe ich einen Artikel dazu gelesen, das war ziemlich lustig, dass zur letzten Staffel Sex in the City waren alle Schauspielerinnen und die Charaktere in der Serie älter als die Schauspielerinnen und die Charaktere in The Golden Girls.
Großartig, also ich kriege gerade von der Regie.
Und, hast du es Golden Girls? Ja.
Das finde ich ganz großartig.
Sehr gut.
Ich möchte aber vielleicht ganz kurz, und bevor ich weiter ausführe, nachdem mir der Stegisch reingekretscht ist, einen kurzen Blick in mein Privatleben erlauben. Und zwar immer wieder, wenn ich mit Alex Stegisch telefoniere.
Du telefonierst fast nie mehr.
Oder ihn treffe. Okay. Das stimmt ja nicht.
Wir schreiben uns meistens Nachrichten.
Erklärt mir oft mal Alex Stegisch, wie viel zum Tun er hat und wie busy sein Leben ist. Und dann erzählt er so nebenbei und dann habe ich letztens einen Artikel gelesen über Golden Girls.
Ja,
und dann denke ich mir so, Stegisch, wie stressig ist dein Leben wirklich, dass du die ganze Zeit hast, um Golden Girls Artikel zu lesen?
Ja, das ist vielleicht eine Passion von mir und ich will das unbedingt wissen.
Na, so, dritte Einschränkung. Die dritte Einschränkung ist, wir wissen, dass es neben dem Ballon d'Or auch noch den FIFA-Weltfußballer gibt.
Mhm.
Als zweite Auszeichnung, weil es braucht ja zumindest zwei, weil die FIFA muss auch was vergeben. Wir konzentrieren uns aber heute ganz klar auf den Ballon d'Or, aus dem wesentlichen Grund, dass er die längere Geschichte hat.
Mhm.
Und zwar gibt es den Ballon d'Or seit 1956, den FIFA-Weltfußballer seit 1991. Dann hat es ja zwischendurch diese Phase gegeben, wo man es gemeinsam vergeben hat, als FIFA-Ballon d'Or. Dann hat man sich wieder getrennt, jetzt macht jeder wieder sein Ding. Wir konzentrieren uns auf den Ballon d'Or. Und eine weitere Einschränkung ist, uns ist natürlich bewusst, dass der Ballon d'Or den überwiegenden Teil seiner Existenz nichts anderes gemacht hat, als europäische Spieler auszuzeichnen.
Mhm.
Das war ja so, dass von 1956 bis 1994 nur europäische Spieler von europäischen Teams wählbar waren.
Ja, das heißt, du sagst das so salopp, uns ist natürlich klar, aber allen da draußen ist das sicher nicht klar. Also gut, dass du das jetzt...
Na genau, also das ist ganz wichtig. Also ich will nur, dass ihr wisst, dass wir das am Radar haben in unserer Betrachtung, dass, wie gesagt, wenn wir von einem Weltfußballer sprechen mit dem Ballon d'Or, das lange Zeit einfach eine rein europäische Auslosung war, wenn es so wüsst.
Ja.
Und von 1994 bis 2006 hat man dann quasi das Reglement mal geändert und ist dann hergegangen und hat gesagt, quasi alle Spieler, auch wieder mit der Einschränkung, nur in Europa, die in Europa aktiv sind, können gewählt werden. Und wirklich erst seit 2007 können alle Spieler egal wo sie auf der Welt aktiv sind, zum Ballon d'Or, mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet werden. Aber wie gesagt, das ist, sei nun mal betont, dass 51 Jahre lang in dieser Existenz haben es nur europäische Spieler sein können, beziehungsweise Spieler, die in Europa.
Das erklärt also manchen Ballon d'Or-Gewinner, muss man sagen.
Das erklärt so manchen Ballon d'Or-Gewinner. Ja. Apropos Ballon d'Or-Gewinner, ja. Alex Stegisch.
Jawohl.
Es gibt. Vielleicht ist es ist leicht, wer am meisten gewonnen hat.
Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht
drüber. Das ist, glaube ich, relativ leicht.
Platz 2 ist auch noch ganz klar.
Platz 2 ist auch noch ganz klar. Aber meine Frage, es gibt insgesamt 3 Spieler,
ja,
die 3-mal den Ballon d'Or gewinnen haben können.
Ich habe es jetzt natürlich leicht, weil ich sehe sie vor mir. Ich kann dir nur sagen, wenn ich gewusst hätte. Und das ist wirklich tatsächlich nur der Marco van Basten.
Mhm.
Die anderen zwei hätte ich, also dann, wenn du es gesagt hättest, dann gesagt hättest, Kräuf, hätte ich gesagt, ah ja, stimmt, das wird sich vielleicht ausgehen, klar. Und beim dritten hätte ich es mir nicht gedacht, Michel Platini, muss ich sagen, natürlich auch deutlich vor meiner Zeit Fußball gespielt aktiv, aber auch so in der Erzählung, die man so kennt, finde ich, kommt Platini vielleicht eh zu Unrecht zu selten vor, weil Kräuf, Van Basten, du bist halt beim Total Football, du bist bei Barcelona, du bist bei Ajax, der Platini hat auch richtig saubere Arbeit abgeliefert, muss man sagen, ja, ganz offensichtlich. Was ist deine größte Überraschung rund um Ballon d'Or-Gewinner?
Was mich überrascht hat, ist, ich hab mir die Zahlen angeschaut, es ist schon sehr, sehr lange her, dass zum Beispiel aus Deutschland jemand den Ballon d'Or gewonnen hat.
Mhm.
Was mich dann zu dem Punkt gebracht hat, ist, wie sehr kannst du überhaupt heute noch aus der Bundesliga heraus den Ballon d'Or gewinnen, oder musst du nicht eigentlich, wenn du das Turnier gewinnen willst, in eine andere Liga wechseln. Jetzt haben wir lange, lange Zeit diese extreme Phase der spanischen Dominanz. Mhm. Spanisch meine ich damit nicht spanische Spieler, sondern ich meine Spieler, die in La Liga aktiv waren oder aktiv sind. Weil wenn du dir die Rangliste anschaust, der Ballon d'Or Gewinner, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, gut, das war die ganze Zeit Messi und CR7 und so
weiter. Der eine 70 Tore geschossen, der andere 65 Tore geschossen.
Ja. Also die spanische Liga hat halt ganz wesentlich diese Ballon d'Or Auszeichnungen gewonnen. Dann hast du jetzt, wenn du schaust, Serie A, der letzte Serie A, das letzte Mal, dass die Serie A den Ballon d'Or Gewinner gestellt hat, war 2007, Bundesliga 1996. Und was tatsächlich ein bisschen überraschend ist, dass die Franzosen da sehr, sehr gut abschneiden.
Mhm.
Aber wenn du dir anschaust, in der Ligue 1, 2025, 2023, 2021 haben sie den Ballon d'Or Gewinner gestellt. Und das hat mich schon tatsächlich überrascht, weil eigentlich die Ligue 1 eine relativ unscheinbare und uninteressante Liga ist, weil die PSG einfach so sehr das Ganze dominiert.
Ja. Meine größte Überraschung war tatsächlich beim Durchschnitt der Statistiken, dass der jüngste Gewinner aus dem Jahr 1997 ist. Bevor ich sage, was es ist, die meisten werden es denken können. Jetzt muss man schon sagen, die Entwicklung vom Fußball ist ja schon so gewesen, dass die Leute immer und immer jünger werden. Die Debüts waren immer früher und so weiter. Und natürlich, wie man es auch ganz am Anfang schon erwähnt haben, der Hype ist immer früher gekommen. Sehr überraschend, dass nicht einmal ein Messi der jüngste Gewinner ist, sondern tatsächlich eben 97 der Ronaldo.
Mhm.
Der ist natürlich völlig zu Recht, versteht man total. Aber das jetzt nicht zum Beispiel, warum gerechtfertigt oder nicht. Wir wissen, wie die moderne Welt funktioniert, wie das mit Hype und so weiter ist, wie das mit Clickbaits funktioniert, wie das mit Marketing funktioniert. Mich wundert es dann schon, dass nicht 2024 ein Jamal draufsteht zum Beispiel. Nur um sagen zu können, wir haben den jüngsten Gewinner aller Zeiten.
Ich glaub tatsächlich, dass der Ballon d'Or wird ja vergeben von Journalisten.
Mhm.
Ich glaube ganz einfach, dass es ein starkes, also dass Messi und Ronaldo einfach wahnsinnig lange nachgewirkt haben. Die haben diese Aura gehabt, sie sind die allergrößten. Da hat sie, wenn du daran denkst, Messi ist 2023 Weltfußballer geworden. In einer Phase, wo er kaum etwas Wesentliches geleistet hat bei PSG. Ja, er hat mit Argentinien die Weltmeisterschaft 2022 gewonnen. Großartiges Erlebnis, brauchen wir überhaupt nicht reden.
Ja.
Nur das muss man schon sagen, war schon sehr zweifelhaft auch,
ja,
Messi den Ballon d'Or nochmal zu geben. Zum 8. Mal in dieser Phase. Und du hast halt einfach ganz lang dieses Extreme, du kommst an den beiden nicht vorbei. Und das hat allein in den letzten 15 Jahren sich ja sehr viele Junge davon blockiert, dass die irgendwas gewinnen können. Und ich glaube tatsächlich, wenn du in den Fußball 20, 25 Jahre zurückgehst, warst du einfach mit 20, nicht der gleiche fertige Spieler, ja, wie du heutzutage einfach mit 20
ganz
bist.
Ganz eindeutig. Ja.
Also bei uns in Österreich, wie gesagt, wir lachen immer wieder drüber, bist mit 20, 21, 22er Youngster. das wirkt ein bisschen antiquiert, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn du sagst, okay, du siehst, wie dann mitunter im europäischen Fußball halt Spieler mit 17 schon daherkommen.
Ist ja aber sehr spannend, ne, dass in den höherwertigen Ligen die Debütanten wesentlich jünger sind. Also in Österreich, wo man vielleicht gar nicht eigentlich die finanziellen Mittel gar nicht so hat, aber dann trotzdem nicht an 17-Jährigen so leicht spielen lassen. Nicht, dass es nicht vorkommt, aber halt sollten.
Ja, ich glaube, wie gesagt, dass dieser Medienpreis Ballon d'Or halt ganz, ganz stark von der Wahrnehmung eines Spielers geprägt ist. Und vielleicht bist du einfach mit 17, 18 Jahren, ja, Lamine Yamal hat halt einfach dieses extremen Stempel von Anfang an jetzt drauf gehabt, dieser unfassbare Kicker zu sein. Nur andere haben einfach das Standing noch nicht. Mhm. Und das ist schon eine Auszeichnung für nicht nur dein Werk in diesem Jahr, sondern ganz stark auch, du zeichnest immer die Person, die Marke, das Ganze drumherum, finde ich auch mit aus. Ne?
Ich meine, das mit der Wahrnehmung ist ein super Stichwort, weil man sieht ja an den ganzen Gewinnern der letzten Jahre, dass im Normalfall die sind, die offensiv für Furore sorgen, die mit Flair und mit diesen coolen Aktionen, wie wir sie auch tatsächlich auch lieben, ganz besonders aufgezeigt haben. Ein paar Ausnahmen hat es gegeben, zwei dazu. Einerseits hat einmal erst in der Geschichte dieses Preises Agoli den Preis gewonnen. 1963, der Yashin, den man wirklich, also ich kenne ihn nur von FIFA, weil das der Typ im Kapperl ist.
Ja? Vom Hören sagen, ja.
Genau,
ja.
Bei Ultimate Team auch Kapperl, deswegen, ganz cool. Interessant vielleicht auch, man kann theoretisch auch heute noch als Goalie-Weltfußballer werden, ich habe extra nachgeschaut, das geht, aber es gibt natürlich auch den Yashin-Preis, glaube ich.
Hansch des Jahres.
Den Hansch des Jahres, genau. Also Hansch. Grundsätzlich werden, das ist auch witzig, es werden Stürmer, also Tore werden auszeichnet, es werden Goalies auszeichnet und dann der Overall-Weltfußballer sozusagen. Also es ist sehr ungewöhnlich. Und es hat erst einmal einen Verteidiger gegeben, das war der Cannavaro 2006. Und die dritte Anomalie, die ich mir ausgesucht habe, weil sie wirklich sehr, sehr bitter ist, war 2020. Wir wissen es alle, Covid. Rundherum sind diverseste Spielbetriebe eingestellt worden. Die Europameisterschaft ist verschoben worden und so weiter. Für den Anwärter auf dem Ballon d'Or war es natürlich sehr, sehr bitter, weil der Lewandowski hat in der Saison 1920 sage und schreibe 55 Tore und 10 Assists zusammengebracht und hat keinen Weltfußballerpreis gekriegt, weil er einfach nicht stattgefunden hat.
Ich glaube, er hat dann irgendwann den FIFA-Weltfußballer noch gekriegt, aber er hat ihm nicht den Ballon d'Or
bekommen. Ja, genau.
Und ich glaube, bei den Spielern zählt der noch immer mehr.
Der FIFA?
Ja, der Ballon d'Or.
Na, ganz sicher, oder? Das ist der Hobby. Also diese Frage, siehst du, das ist auch gut, dass du es jetzt ansprichst. Die Frage habe ich mir vorher schon auch gestellt und habe versucht, ein bisschen in die Richtung zu recherchieren. Das war sehr schnell, sehr eindeutig. Mhm. Das ist der renommierte Preis. Ja. Und so ehrlich muss man auch sein, weil er sagt, FIFA hat auch sowas. Die FIFA hat auch einen Friedenspreis und ich bin mir relativ sicher, dass wir in 49 Jahren nicht da sitzen werden und eine Folge machen werden über die Historie des FIFA-Friedenspreises.
Das kann sein.
Vermutlich, ja.
Was ich tatsächlich sehr, 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 sehr unterhaltsam gefunden habe oder sehr erleuchtend gefunden habe, ich habe nicht gewusst, dass zum 60-Jahr-Jubiläum des Ballon d'Ors, also im Jahr 2016, France Football, also der wenn du willst, der Veranstalter oder der
Ausrichter,
der Gönner dieses Preises, wenn du willst, hergegangen hat und ein bisschen
hergegangen ist
und ein bisschen in die eigene Geschichte geschaut hat und gesagt hat, warte mal, Moment, wir haben uns schon sehr, sehr eingeschränkt.
Reflektiert, möchte man fast meinen.
Und die haben gesagt, okay, wir haben uns schon sehr, sehr eingeschränkt, dass wir die überwiegende Zeit nur Europäer in Europa ausgezeichnet haben. Mhm. Und dann haben sie quasi alternative Gewinner vergeben oder genannt, die eigentlich hätten, und so waren sie so reflektiert, wo sie gesagt haben, die hätten eigentlich den Preis gewinnen müssen, wenn zu dem Zeitpunkt quasi das gleiche Regelwerk gegolten hätte, wie es ihm jetzt gilt.
Also jeder Auswahl Spieler, aus der ganzen Welt,
jeder Spieler, wurscht, egal wo er spielt. Mhm. Weil das hat nämlich dazu geführt, dass in der Phase von 1958 bis 1970, wo unter anderem die Herren Remo Coppa, Alfredo Di Stefano, Luis Suarez, Omar Sivori, keine Ahnung wer das ist, Josef Masopust aus Tschechien, Lev Yashin, Dennis Law und Gerd Müller ausgezeichnet worden sind, hätte eigentlich immer laut France Football Pelé ausgezeichnet werden müssen.
Außer einmal, da war es der Garrincha. Den ich auch nur von FIFA kenne.
Aber das heißt, France Football hat dann selbst gesagt, okay, eigentlich hätte Pelé zumindest 7-mal diesen Titel gewinnen sollen und wäre so gesehen auf Platz 2 noch Lionel Messi.
Was man da wirklich sagen muss, du hast eh einmal schon gesagt, Omar Sivori, wer auch immer das ist. An Alfredo Di Stefano kennt man natürlich, an Luis Suarez kennt man auch noch.
Kennt man aber halt an anderen Luis Suarez.
Aber an anderen, und beim Rest muss man schon sagen, die sind jetzt nicht so richtig hängen geblieben. Also Pelé ist da, hat ein anderes Standing als Dennis Law
aus Schottland. Also Dennis Law aus Schottland zum Beispiel. Ja. Ich meine, wie gesagt, hat sich auch viel geleistet, sonst hätte er den Titel nicht bekommen. Ja. Aber wie gesagt, dass Pelé grundsätzlich keinen Ballon d'Or gewonnen hat, liegt ganz einfach an dem Grund, dass er nicht gewinnen hat können.
Weil das selbe gilt für Maradona.
Ja. Genau, und das, genau, weil nämlich das ganz was Wesentliches gewesen, weil Diego Maradona, ja, er hat dann in Neapel gespielt, aber wie gesagt, erst seit 1994 haben dann Nicht-Europäer, die in Europa spielen haben können, den Pokal gewinnen oder die Auszeichnung gewinnen können. Aber er ist Argentinier, das heißt, er hat auch durch ins Leere geschaut.
Und da muss man auch sagen, Joao Bielanov habe ich noch nie gehört, der statt mit Diego Maradona 86 gewonnen hat.
Mario Kempes hätte übrigens laut France Football auch einmal gewinnen sollen.
Ja.
Gut, so viel dazu. Aber jetzt werfen wir mal doch einen Blick, lieber Alex Stegisch. Und jetzt möchte ich dir gerne was fragen. Und zwar, sind die teuersten Spieler deiner Meinung nach immer die besten?
Ganz eindeutig, nein. Kann man ja sehr, sehr einfach belegen. Coutinho-Transfer zum Beispiel.
Ja, aber Messi und Ronaldo waren immer die teuersten Spieler auf der Welt und haben ganz viel gewonnen.
Ja, aber du hast gesagt, ob die teuersten die besten sind. Vielleicht sind die allerteuersten die allerbesten. Selbst das widerlegt der Neymar. Und sind sie immer die Besten? Nein, würde ich sagen.
Okay.
Sehe ich nicht so.
Das heißt, wenn ich zu dir sage, Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Pedri, Jamal Musiala, Michael Olise und Bukayo Saka, sind aktuell die neun laut Transfermarkt wertvollsten Spieler der Welt. Sag einfach, weil es eh wurscht ist.
Ja.
Wie viele von denen werden zukünftig noch ganz oben ausgezeichnet werden mit einem Ballon d'Or? Was glaubst du, was sagt dir dein Bauchgefühl?
Ist voll schwierig zu beantworten. Was mir aufgefallen ist, ich hätte die Listen anders gehabt, muss ich sagen. In meinem Kopf.
Muss Transfermarkt sagen.
Ja, mir ist nur eine Sache ist mir aufgefallen, Vinicius Junior hinter Bellingham zum Beispiel, das war in meinem Kopf nicht so drin. Aber vielleicht auch, weil der halt nochmal ein bisschen offensiver spielt. Da haben wir wieder das Gefühl durch den Eindruck, den sie hinterlassen.
Ja, oder vielleicht einfach wird Vinicius Junior abgewertet, weil er einfach ein Ungustel ist.
Kann auch sein, oder weil er vielleicht nicht mehr so lange Vertragslaufzeit hat, ne?
Oder weil er Ungustel ist.
Ja.
Manuel Thiele, seines Zeichens.
Jetzt nimmst du mal was vorweg, was ich eigentlich sagen wollte. Was mir extrem auffallen ist bei dieser Liste, ist nämlich, dass das durchwegs extrem, für mich zumindest, extrem unsympathische Spieler sind, die sehr hochnäsig daherkommen, bevor sie schon richtig über den Zeitraum richtig viel geleistet haben. Natürlich spielen die alle jetzt schon bei den besten Mannschaften der Welt und haben sensationelle Leistungen abgerufen, aber halt noch nicht über so einen langen Zeitraum. Und wie wir heute in unseren großen Zehen halt super gesagt haben, ist, dass die Geschichte zeigt, dass nach dem großen Hype auch der große Fall kommen kann. Und ich bin kein Fan davon, dass ein Kylian Mbappé am Wochenende ein Panenka macht und dann zum Prime Diaz rennt. Finde ich überhaupt nicht cool.
Nein.
Es ist einfach nur, das ist eine depperte, forschende Geschichte und dort qualifizierst du dich bei mir für ewig, ja. Und wie du schon gesagt hast, Vinicius Junior, ist der Opfer von Rassismus ganz oft? Ja, und ist das deppert? Ja, auch. Und trotzdem muss man halt sagen, der bietet da sehr viel Raum dafür aufzuzeigen, was für ein Trottel das er ist. Ja, und immer wieder mit depperten Aktionen auffällt. Und das finde ich in dieser Diskussion um diese teuersten Spieler sehr
interessante Facette. Verstehe. Also wie gesagt, das eine, was ich sagen wollte, ist der deutsche YouTuber Manu Thiele, der etwas Ähnliches macht wie wir, hat jetzt vor kurzem eine Episode gemacht, wo es nur darum geht, warum Vinicius Junior der unsympathischste Fußballer der Welt ist.
Ja, das kann jetzt leicht aus. Aber er kann, wenn er solche Sachen macht, kann er etwas Ähnliches machen
wie wir. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich frage mich, ob da jetzt aus dir schon ein bisschen ein alter Mann rausklingt.
Aha.
Sind die Burschen da 18, 22, 23 und jetzt sagst du, keine Ahnung, du magst nicht, wie es daherkommen und keine Ahnung, sie machen komische Sachen. Kann es sein, dass du ein 40-jähriger Mann bist, der einfach sagt mittlerweile, ich kann mich mit den jungen Buben nicht mehr identifizieren? Und weil meine eigentlich logische Antwort war gewesen, wenn ich dir die neuen teuersten Spieler der Welt sage, dass du sagst, ja, da wird sicher der eine oder andere einen Ballon d'Or gewinnen.
Ja, das wird auch so sein natürlich, irgendwer von denen
also, hat was, aber wie alt? Hast du gebrochen mit den jungen Fußballern?
Oh, was ist ja 27, also der ist jetzt ja gar nicht mehr so jung. Also,
nee.
Also im Vergleich zu anderen auf der Liste ist der ja 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 Jahre alt. 9 Jahre. Naja, trotzdem. Nein, ich habe nicht gebrochen mit den langen Spielen. Ich finde manche Spieler super geil. Ich finde den Musiala super geil. Ich finde natürlich den Bukayo Saka geil. Ich finde den Olise super. Ich finde den Pedro super. Ich finde den Jude Bellingham auch super. Da sind ja viele dabei, die super sind. Aber es sind halt auch viele dabei, die unsympathisch sein. Also ich finde, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich mag durch alle Altersgruppen Leute nicht.
wenn wir jetzt da auf das Fußballerische schauen, führt kein Weg an Lamine Yamal vorbei?
Wahrscheinlich ja. Da fällt mir jetzt ein bisschen im Kopf, dass ich verhältnismäßig relativ wenig La Liga schaue, als dass ich jetzt den nicht so oft sehe wie an Haaland oder an Olise oder an Saka. Was natürlich auffällt, ist, dass er sehr jung ist. Er ist 18. Er hat auch in meiner Wahrnehmung durch Weltmeisterschaft und so weiter schon sehr entscheidende Tore geschossen. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nur irgendwie ein Flair-Spieler ist, der dann, wenn es um was geht, nichts bringt, sondern ich denke mal, wenn man mit 18 Jahren der erste Spieler der Welt ist, da, wenn jetzt keine gröbere Verletzung passiert und wenn jetzt nicht das passiert, was wir in den großen 10 erwähnt haben, nämlich dass der Hype größer ist als die Leistung, dann wird der nur so richtig viel gewinnen. Ne?
Also ich glaube, dass Lamine Yamal so, oder anders, der hat es bei mir geschafft innerhalb von 2 Jahren von, wow, der ist so cool, hin zu, boah, der Typ ist so nervig.
Ja, schade, du findest das auch nervig, schau, ja, da haben wir es.
Natürlich, ich hab ja dich gefragt, aber ich glaube tatsächlich, dass bei Lamine Yamal, unabhängig davon, dass er unfassbarer Fußballer ist, dass es sowas gibt, wie im Moment eine Dynamik, die nicht mehr aufzuhalten ist. Also ich glaube, wenn er nicht ganz gravierende Gründe liefert, ihm den Pokal nicht zu geben, quasi ist gefühlt schon so ein, er muss den Pokal gewinnen, Vibe, der mittlerweile herrscht. So quasi, ja, Mbappé, eigentlich sind wir schon ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich hat man gehofft, dass er, ich meine das jetzt vor allem von medialer Seite, weil es war immer nur die Frage, wer folgt Messi und Ronaldo in dieser Dynamik, in dieser Dominanz im Weltfußball. Ja. Und dann haben wir gesagt, Kylian Mbappé. Ich meine, Kylian Mbappé spielt unglaubliche gute Saison für Real Madrid. Hat ich glaube, in 20 La Liga-Spielen hat er 21 Tore erzielt, hat insgesamt 34 Tore in der Saison schon erzielt für auf Vereinsebene, unter anderem 11 Tore in 6 Champions League-Spielen oder vielleicht sogar jetzt mehr, weiß ich nicht. Worauf hinaus will, ich glaube, dass Kylian Mbappé für die heutige Medienwelt und instagrammige Medienwelt schon fast zu alt ist, um wieder richtig, richtig cool zu sein. Ich glaube, dass du mittlerweile so eine Social-Mediaisierung stattgefunden hat vom Fußball. Du willst diese absoluten Young Guns sehen. Und du bist mit 27 Jahren, dass jemand zu dir sagt, pff, da gibt es ja diese Leonardo DiCaprio-Memes, wo es darum geht, dass die Frau schon älter als 22 ist und dadurch nicht mehr interessant ist für Leonardo DiCaprio. Ich glaube, ein bisschen ist es so mittlerweile auch für die Medienwelt und für die Social-Media-Szene. Kylian Mbappé, 27, der wird es nicht mehr schaffen, in Messi einzuholen.
Ja, das
stimmt. Aber wenn wir quasi die große Geschichte spielen, dass vielleicht Lamine Yamal, der ist jetzt erst 18, er muss nur mehr 8-mal den Ballon d'Or gewinnen. Das heißt, die Leute sehnen sich meiner Meinung nach schon so nach sensationsgeil.
Ja, dabei finde ich das gerade so falsch, weil man kann ja ruhig einmal jetzt akzeptieren, dass Messi und Ronaldo jetzt einmal für Zeit lang Rekorde für die unter Anführungszeichen Ewigkeit
kann nicht sein. Wollen wir nicht akzeptieren.
Ich glaube, du hast sicher nicht unrecht.
In einer Zeit, in der Messi und Ronaldo den Fußball so lang dominiert haben, ist ein Vakuum entstanden, das sofort gefüllt werden muss, wenn es nach vielen geht. Also es ist nur mal die Frage gewesen, wer füllt das auf? Statt dass wir sagen, schauen wir doch mal zurück und denken wir uns, was das für arge Jahr eigentlich war mit den beiden. So quasi, du gibst dem ganzen Fußball quasi keine Zeit zum Durch.
Ja, das ist spannend.
Was ich auch fragen wollte ist, jetzt hast du auf Platz 3, 4, 5 dieser Liste der teuersten Spieler mit Mbappé, Jude Bellingham, Vini Junior, den wir ausgenommen, weil wir ihm nicht wünschen, dass er nicht den Ballon d'Or gewinnt. drei Realspieler.
Ja.
Inwieweit ist es, wenn du Weltfußballer werden willst, Ballon d'Or-Gewinner werden willst, hilfreich zu Real Madrid zu wechseln, wenn du sowieso alle das gewinnen wollen?
Die Antwort ist sehr.
Ja. Also ist es hilfreich?
Oder? Ja, es ist sehr hilfreich. Ja.
Glaubst du wirklich, dass es leicht ist im Moment als Real Madrid-Fußballer den Ballon d'Or zu gewinnen?
Jetzt gibt es halt natürlich die große Geschichte rund um einen Rodri, ne? Rodri versus Vinicius, wo ja ganz Real Madrid dann auszuckt ist und den Preis boykottiert hat, weil der Rodri gewonnen hat und nicht der Vinicius Junior. Da könnte man jetzt natürlich auch gut und gerne sagen, nein, aber warum auch immer hat Real Madrid vermutlich die größte Anziehungskraft im Fußballgeschäft, oder? Das ist auf jeden Fall Spielerseite so. Man merkt es ja immer wieder, dass immer wieder Leute sagen, okay, ich spiele jetzt für einen sehr großen Verein und möchte dort gewinnen, aber eines Tages möchte ich einmal bei Real Madrid spielen. Ja. Bei einem Nachwuchstalent, Leonard Karl, das letztes. Ne?
Ja, ja.
Aber, und aber, ich glaube, dass diesen Bias, den die Spieler haben, letztlich dann vielleicht die Journalistinnen auch haben. Die Statistik stimmt wahrscheinlich nicht.
Aber glaubst du, dass du als Jude Bellingham eine größere Chance hast, bei Real Madrid Weltfußballer zu werden als sonstige?
Ich glaube, dass der Jude Bellingham gar keine Chance hat, Weltfußballer zu werden.
Ja?
Ja.
Weil?
Weil es da Jüngere gibt, die offensiver spielen. Ja. Und wir haben das eh schon gesagt. Du musst fast ganz vorn spielen, um Weltfußballer zu werden. Klar gibt es historisch gesehen einige Beispiele, wo es nicht so war. Aber das waren dann halt wirklich die Allerbesten der Allerbesten. Und der Jude Bellingham ist sicher gut, aber ich weiß nicht, ob er so gut wie das Zidane ist. Zum Beispiel. Mhm. Was anderes, was ich noch lustig gefunden habe, du hast die Liste der Golden Boy Awards in unser Skript reingepackt. Und ich habe mir da so die Sieger des Golden Boy Awards angeschaut und mir musste feststellen, dass die allermeisten Golden Boy Awards später nicht Weltfußballer waren. Messi sicher da als Ausnahme.
Ja, die meisten sind nicht Weltfußballer geworden, aber du musst sagen, es hat fast jeder eine sehr decent Career hingelegt. Also was du eigentlich kaum gehabt hättest, du bist eher noch bei Bojan Krkić, der einmal 2009 Dritter geworden ist in dieser Wahl, Stefan Jovetic auch 2009, Alex Bato allgemein 2009, ein spannendes Jahr, Bato, Jovetic und Krkić, die ersten drei.
Ja.
Aber sie haben zumindest an vernünftige Karriere alle hingelegt.
Ja.
Was mich schon überrascht hat, ist, muss ich ganz ehrlich sein, dass der erste Golden Boy Award an Raphael van der Vaart gegangen ist, 2003.
Ich hätte den 2003 ja schon alt geschätzt, muss ich sagen. Wie alt war der 2003?
Nein, das war er nicht. Aber trotzdem, dass Raphael van der Vaart vor Wayne Rooney und CR7 auf Platz 3 den ersten Golden Boy Award gewinnt, muss ich sagen.
Ja, war noch jung, 20. Ja.
Ja.
Was ich ausgestrichen habe in den Listen ist, 2004 war der Rooney vor Ronaldo.
Mhm.
Und ich kann mich noch erinnern an das Aufkommen von Wayne Rooney, wie er da von Everton zu United gewechselt ist.
Mhm.
Das war der ärgste Kicker. Da haben alle zurecht gedacht, der wird alles in Grund und Boden stopfen. Der hat so einen Dampf drauf gehabt. Der war so unkonventionell in dem, was er gespielt hat. Wundert mich, dass der sich keinen Weltfußballer geholt hat. War schon richtig cool zum Zuschauen. Und warum es auch steht und in Gelb da steht, ist, wir müssen mal Wayne Rooney-Folge machen. Ganz eindeutig.
Absolut, absolut. Da bin ich sehr dabei.
Ja.
Wo ich schmunzeln habe müssen, ist so... Mario Balotelli, 2010 Golden Boy, er war ja wirklich ein Golden Boy,
ja.
muss man sagen.
Ja.
Raheem Sterling, Anthony Martial,
ja.
Renato Sanchez, João Felix. Also nicht alle haben ganz vorne dann angeklopft, aber zumindest.
Martial hat auch gewonnen.
Ja, und was mir auch gefallen hat, 2015 auf Platz 3. Hector Bellerin.
Der stylischste, modisch beste Kicker aller Zeiten. Ne?
Würde es die modischsten Spieler der Welt geben, hätte er, glaube ich, jedes Jahr in den letzten 10 Jahren.
Sofort aufschreiben, die großen 10 modischen Spieler. Das ja, ist
bei der Queen die Franzosen. Eine meiner Lieblingsaktivitäten ist, wenn die französische Nationalmannschaft zum Trainingslager anlädt, die französischen Fußballspieler zuschauen, wie sie hermarschieren. Da kann ich nur sagen, Ousmane Dembélé ist da mit Abstand der zurückhaltendste. Da gibt es schon ein paar extrem gute Typen, muss ich wirklich sagen.
Kunde gefällt mir zum Beispiel.
Ja, Kunde kommt meistens extrem großartig daher.
So,
der setzt wirklich Trends, glaube ich.
Ja.
Also innerhalb der Fußball-Community.
Ja.
Schon klar, dass er nicht derjenige ist, der sagt, okay, so zieht man sich heutzutage an. Aber ich glaube, er ist ganz vorne dabei, wenn es darum geht, den jungen Menschen heute im Fußball zu sagen, das ist gerade cool. Und
das
Kunde ist da, glaube ich, ganz
das dabei. So, um den Bogen jetzt zu spannen, Stefan, du hast mich gefragt, jetzt frage ich natürlich auch die, wer von diesen Superstars, die das Weltgeschehen dominieren und die Transferliste ganz weit vorne sind, wird sie jetzt dann an Weltfußballer-Award einstreifen? Was glaubst du?
Ich glaube, dass Kylian Mbappé gute Chancen hat.
Mhm.
Der ist im Moment richtig, richtig gut in Form.
Mhm.
Sticht seine Real Madrid-Kollegen aus. Erling Haaland ist ein arger Knipser, aber ich glaube, bei der nächsten Ballon d'Or-Verleihung wird das Abschneiden bei der WM 2026 eine große Rolle spielen.
Mhm.
Also ich glaube, dass es da ganz stark gehen wird um Lamine Yamal gegen Kylian Mbappé, weil Haaland, ja, die Norweger werden schon was machen, aber die werden, glaube ich, nicht ganz vorn anklopfen.
Mhm.
Und im Jahr einer Weltmeisterschaft zählt das üblicherweise sehr, sehr viel, wie du da performst.
Also Weltmeister zu werden hilft extrem.
Genau, also die Österreicher haben immer die Chance, Weltfußballer zu werden.
Ja. Wer von den Österreichern
aber
konkret
die Chance? Sag mal, wenn ich schaue, Jamal Musiala spielt bei den Bayern, scheint damit für mich auch so schwer. Ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen, dass die Bayern einen Weltfußballer stellen. Das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Du musst definitiv die Champions League gewinnen, sonst ist das nicht möglich.
Ich meine, die Bayern sind gut unterwegs, haben ein Spiel gewonnen, verloren.
Definitiv.
Ja, Musiala ist halt verletzt. Das ist zusätzlich schwer und man weiß nach so einer Verletzung nie, wie die Spieler zurückkommen. Du hast gerade gesagt, Österreich hat theoretisch ja auch die Chance, die Weltmeisterschaft zu holen. Wer wäre denn der beste Spieler aus Österreich? Der
Conny Leimer.
Okay, passt. Ja. Also nein, dann wären wir keiner.
Ganz klar.
Ja.
Hätte sich absolut den Ballon d'Or verdient.
Ja.
Conny Leimer.
Passt. Dann Abschlussfrage. Jetzt haben wir da die Liste der aktuell wertvollsten Spieler. Wer sind sozusagen deine Golden Boys, die als nächstes nachkommen werden?
Du, teuerster Spieler im Jahrgang 2008, Lennart Karl. Bin ich gespannt, weil der hat gerade sehr viel Hype. Also wenn du Hype als Marktwertwachstum verstehst, hat er den ultimativen Hype hingelegt. Wäre es, glaube ich, innerhalb von wenigen Monaten von 0 auf 60 Millionen gegangen.
Ja.
Platz 14, sage ich nur, im Jahrgang 2009, weltweit, Luca Weinhandel. 1 Million Euro Marktwert. Na, wer wird es werden? Ich glaube, dass man schon jetzt ein paar Jahre diese Lamine Yamal,
halt Mbappé-Phase
ja. haben werden jetzt da, weil sie halt einfach schon ein gewisses Household-Name sind, weil sie halt ganz vorn spielen bei Barca, Real und so weiter und so fort. Ich sehe jetzt gerade nicht, dass bei Barcelona gerade jemand daherkommt, der vom Hype Lamine Yamal ablöst. Und ich glaube, du musst Barcelona immer in der Verlosung haben, wenn es um den Ballon d'Or geht, weil einfach ich glaube wirklich, dass es gibt eine natürliche Tendenz bei dieser Vergabe, dorthin zu schauen, Richtung Barcelona und,
ja,
und
so weiter. Und so fort.
Bei Real, ja, drängt sich sicher Kylian Mbappé am meisten auf. Inwieweit dann die Premier Leagueisten eine Rolle spielen, muss man sich anschauen. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, Arsenal gewinnt die Meisterschaft, wovon ich ganz stark ausgehe, dass du dann sagst, okay, wie funktioniert dann die Weltmeisterschaft? Also ja. Ist das etwas, wobei, welche einzelne Arsenal-Spieler drängt sich auf. Ist es auch der Declan Rice, wo du sagen musst, okay, als Mittelfeldspieler vielleicht eher schwierig, einen Knipser vorn hast, der Bukayo Saka macht nicht genug. Die Zahlen sind nicht genug, glaube ich, dass bei Arsenal jetzt im Moment einer davon anklopft.
Es gibt auch Arsenal-Talent, wo ich sage, da kann ich bin natürlich biased, weil ich kaum so viele Nachwuchsspieler beim anderen Verein kenne, aber bei dem Spieler brauchen wir nicht reden. Also prügelt es mir jetzt nicht für das, es wird sicher bei anderen Vereinen auch sehr, sehr gute Spieler geben, aber einer, der wirklich außersticht für mich, ist der Yves Vaneri. Der hat eben sein Premier League Debüt mit als jüngster Premier League Spieler aller Zeiten abgegeben, hat auch, ist glaube ich, zweit- oder drittjüngste Torschütze und das wirklich Beeindruckende, der ist ja am Wochenende nach Marseille verliehen worden. Erstes Spiel, Traumpartie, Tor, Spieler des Matches, also das wird schon ein ganz großer. Also, aber was willst du beim 17-Jährigen sagen, ob der jetzt der nächste Jamal wird, das kann man natürlich nicht sagen. Ja. Gut, Stefan, ich glaube, wir haben diesen Ballon d'Or oder die Ballons d'Or, wie unsere Französischlehrerin uns eingeprügelt haben, metaphorisch, ganz gut über die Bühne gebracht. Hast du noch einen Abschluss?
Ja, und zwar möchte ich dir noch eins fragen. Glaubst du, dass wir gemeinsam Zeit unseres Lebens ein Ballon d'Or Gewinner aus Österreich erleben werden?
Nein, glaube ich nicht.
Warum nicht?
Österreich ist ein sehr kleines Land, das entsprechend wenig Chancen hat und andere Nationen wesentlich bessere Kicker hervorbringen. Das nicht seit 2 Jahren, sondern seit 200 Jahren.
Jetzt sagst du natürlich 2 Sachen. Das eine ist die Größe vom Land. Gut, ein Holländer haben auch schon die am Ballon d'Or gewonnen.
Ja, aber auch nicht in den letzten 30 Jahren.
Ist es nicht vielleicht dann doch eher die Art und Weise, wie du unsere Talente förderst? Ich glaube per se nicht, dass es eine reine genetische Geschichte ist, dass in Österreich Fußballer weniger gut sind.
Das natürlich nicht. Da sind wir wieder beim berühmten Henne-Ei-Problem sozusagen. Aber ich glaube halt, dass Nationen wie Frankreich, letztlich auch wie Deutschland, jetzt sagst du schon, dass wahrscheinlich Deutschland keinen Weltfußballer zusammenbringt. Dann
das habe ich nicht gesagt. Die deutsche Bundesliga habe ich gesagt.
Okay, ja, stimmt. Also wenn es jetzt eine zufällige Situation ist, wo jemand mit vielleicht mehr Passoptionen ausgewählt ist und warum auch immer sich für die Österreicher entscheidet, aus dem Land Österreich heraus sehe ich die Entwicklung nicht.
Okay.
Da glaube ich, dass sich sehr viele andere Länder bessere Voraussetzungen haben, um Spieler zu entwickeln. Wie siehst du das?
Ich würde es mir wünschen. Ich sage niemals nie, denke ich mal.
Das ist zu diplomatisch
jetzt. Nein, ich glaube halt, was es ist. Wir werden halt Spitzenleistungen nur kriegen, also wenn wir das als Spitzenleistung definieren, dass du sagst, du hast den weltweit besten, die Frage ist halt, ob es uns mehr Freude bereiten würde, wenn man als Nationalteam irgendwann gut abschließen muss, kann man diskutieren. Ich glaube einfach, dass Geld investiert werden muss in die Entwicklung von Talenten und in die Förderung von Talenten. Also davon bin ich ganz, ganz stark überzeugt, dass uns einfach dass in vielen anderen Ländern die Leute nicht viel schlauer sind als das bei uns. Das glaube ich. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Leute bei uns in unserem Land, die arbeiten.
Ja. Wer war der beste Spieler, den Österreich so verbracht hat? Wahrscheinlich der David Alaba, oder?
Ich hätte definitiv gesagt David Alaba.
Und der war zu den besten Zeiten, wie er bei Bayern gespielt hat, oder Anfangszeiten von Real, sicher einer der besten Spieler der Welt. Das kann man schon sagen.
Er war sicher der Beste. Also zwischendurch mit Marcelo sicher hat er sich gebettelt um der beste Linksverteidiger der Welt.
Genau, aber für einen Weltfußballer wäre es auch noch ein sehr weiter Schritt gewesen.
Also, ich glaube schon, dass wir ein bisschen ein verzerrtes Bild haben, wenn es um Herbert Prohaska und um Hans Krankl und so weiter geht. Mhm. Jetzt im internationalen Fußball. Ich glaube, David Alaba hat abseits seiner Titel natürlich eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Mhm. War sicher, wie gesagt, mit Marcelo zusammen der beste Linksverteidiger. Aber das glaube ich, eben wie du sagst, da fehlen dir halt auf der Position wahrscheinlich 50, 60, 70 Meter nach vorn, damit du wirklich ganz vorn auftauchst. Nicht nur am Spielfeld, sondern vor allem an den Ranglisten.
Glaubst du, werden wir noch einen Preis kriegen für einen guten Podcast?
Ja, kommt drauf an, wenn ich in die Runde schaue, wenn uns die Lena vielleicht irgendwann mal einen goldenen Ball oder der Jakob sich einen Preis überlegt. Oder unsere wunderschöne, wunderbare Community da draußen.
So ist es.
Ihr könnt uns jedenfalls immer einladen und wir kommen zu jeder Preisverleihung.
So Anspruch halten, meinst du das? Oder Preisverleihen.
Ja.
Oh, das würde ich ja gerne mal machen.
Ich würde gerne mal Preisverleihen.
Ja, da könnt
ich würde gerne mal Laudatio auf die halten.
Oh, das kannst du auch gerne machen. Gerne auch vor Kameras und
Mikro. Mal was.
Du kannst nicht einfach so Laudatio auf mir halten, da muss ich nicht immer was kriegen, dieser Druck schon wieder. Kannst du nicht einfach so als Freund der Laudatio halten? Das besprechen wir nachher. An euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war, glaube ich, wieder eine ganz coole Folge. Vielen Dank. Schaltet euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Ciao, ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.